glaube, wenn mir damals gesagt hast, geh zu einer Krankenkasse, hätte mich erschossen. Dann hätte gesagt, ich mache alles, aber ich gehe definitiv nicht zu einer Krankenkasse.
Jens ist der CEO der größten deutschen Krankenkasse, der Technikerkrankenkasse hier aus Hamburg und leitet ein Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern, 60 Milliarden Umsatz und fast 12 Millionen Kunden.
Der Kernsatz, den ich jedes Mal bei diesem Führungskräfteprogramm sage, dein Job ist es nicht, geliebt zu werden. Das darf auch nicht dein Anspruch sein. In die Falle läuft man ganz schnell rein als junge Führungskraft. Du hast das Problem, du machst es zum ersten Mal in deinem Team, die sagen, naja, guck mal, jetzt stell dich nicht so an, gerade warst du einer von uns, jetzt lass du nicht den Dicken raushängen. Die Führungskraft über dir macht dir Druck. Man muss aber eins fairerweise sagen, wir brauchen auch gar keine App, die sozusagen der universell perfekte Arzt ist. Wir brauchen einen, der erstmal die fünf wichtigsten Krankheiten erkennt. Da haben wir schon 90% dessen, was zum Arzt geht.
Was ist die wichtigste Botschaft, was junge Menschen, die jetzt irgendwie zuhören, nochmal verinnerlichen sollen? Was? Jens, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Weil, warum freue ich mich eigentlich so? Ich habe mich die letzten Tage natürlich intensiv auf das Gespräch heute vorbereitet. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, also jeder weiß, dass er irgendwie eine Versicherung hat. Und lange war man irgendwie in der Familienversicherung. Mhm. Dann muss man irgendwie, wenn man anfängt zu arbeiten, sich selber um diese Versicherung kümmern. Und es ist irgendwie immer da. Und die einzige Diskussion, die letzten Wochen ja auch sehr präsent war, steigen die Beiträge oder nicht?
Ja.
Und jetzt habe ich heute mit dir hier einen Gast, der der CEO der größten deutschen Krankenversicherung ist, der TK. Also von daher schon mal danke, dass du die Zeit für uns gefunden hast.
Sehr gerne.
Wo kommst du gerade her? Was sind die Termine, die du sonst hast?
Ja, in der Tat, heute habe ich einen ziemlichen Medientag. Also ich komme gerade aus einem Interview mit der ARD, großes Hörfunkinterview, was die nächsten Tage laufen wird. Nachher habe ich eine Reihe an Videoaufnahmen. Dann habe ich eine Reihe Rücksprachen intern und heute Abend dann noch einen netten Termin oder traurigen Termin verabschiede ich meine Referentin, die mich verlässt. Von daher bin ich heute wieder bis heute spät durchgetaktet.
Deswegen, du sagst, es sind viele Medientermine. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist oder die aktuelle Lage. Also Gesundheit ist, glaube ich, eins der großen Themen. Jetzt hat irgendwie, glaube ich, vor wenigen Wochen hat die neue Gesundheitsministerin die Digitalstrategie.
Ja.
Angekündigt KI die Revolution oder ist das Ganze wieder nur Politiktheater? Na,
erstmal ist es keine schlechte Strategie, muss man schon fairerweise sagen, aber im Moment ist es eben nur eine Strategie und die Realität wird dann zeigen, was davon wird umgesetzt. Grundsätzlich ist mal zu begrüßen, dass zumindest auch in Deutschland mittlerweile auch im Gesundheitssystem erkannt wurde, dass Digitalisierung ein Thema ist, dass man dort vorangehen muss. Wir haben auch durchaus Fortschritte gemacht in letzter Zeit. Also wir haben ein E-Rezept eingeführt, ist bei vielen Leuten ja so ein bisschen untergegangen. Ist der größte Prozess, den es sozusagen gibt mit Papier und der wurde relativ problemlos jetzt digitalisiert. Also muss man auch mal was Positives sagen. Wir kommen da schon voran. Aber trotzdem ist es gut, jetzt so eine Strategie aufzusetzen. Noch besser wäre es, die dann auch wirklich konsequent zu verfolgen. Und da werden wir sie so ein bisschen weiter treiben, dass sie diese Strategie dann nicht nur auf dem Papier hat, sondern auch in die Realität bringt.
Ja, und ich finde das sehr spannend. Also wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann nimmt man dich ja schon als meinungsstark wahr. Und du hast ja auch zu vielen Themen eine gute Perspektive. Und ich glaube, genau darum soll es heute gehen. Also ich will von dir heute einmal lernen, ich glaube, wir müssen uns mal deinen Lebenslauf anschauen. Also, wie wird man eigentlich CEO von der TK? Das ist ja irgendwie
auch wie konnte das passieren?
Genau. How did that happen? Und das andere ist natürlich, wie funktioniert dieses Gesundheitssystem generell? Ich glaube, das ist also auch mir nicht komplett 100% bewusst. Und dann auch mit deinem Wissen und deinen Insights, was stecken da eigentlich noch für verborgene Chancen? Also, worüber muss man eigentlich sprechen? Ja. Wir reden von einem Markt, der ist über 500 Milliarden.
Ja.
So, größer als das Verteidigungsbudget. Ja. Also es ist quasi eine der Kernsäulen unserer Gesellschaft. Und das Letzte, ich will natürlich von dir lernen, wie sieht deine Woche aus? Wie führst du Teams? Was gibst du uns jungen Menschen irgendwie mit, was wir heute wissen, um morgen dabei zu sein?
Gerne.
Von daher, lass uns starten. War dir damals schon als Schüler ganz klar bewusst, ich will mal Chef einer großen deutschen Krankenkasse werden?
Ich glaube, wenn du mir damals gesagt hast, geh zu einer Krankenkasse, hätte mich erschossen. Dann hätte gesagt, ich mache alles, aber ich gehe definitiv nicht zu einer Krankenkasse. Also als Schüler war meine Überlegung ganz trivial oder anders. Ich habe überlegt, werde ich Pilot, studiere ich Kybernetik oder werde ich Chirurg? Das waren meine drei Überlegungen, die ich damals gehabt habe. Also ich wollte auch nie Arzt werden, sondern war schon klar, dann auch Chirurg, wenn ich dort hingehe. Habe dann überlegt, okay, Pilot kannst du auch als Hobby machen. Deswegen habe ich es dann relativ schnell gestrichen. Kybernetik habe ich lange überlebt, habe auch Maschinenbaupraktika und sowas gemacht, was man dafür eben tun muss und habe dann gesagt, aber Chirurgie finde ich trotzdem nochmal besser, weil man dann auch mehr mit Leuten zu tun hat. Und deswegen habe ich dann für die Medizin entschieden, Medizin studiert, habe eine chirurgische Facharztausbildung gemacht und wollte immer Chirurg werden. Damals viel Transplantationschirurgie gemacht, also Leber, Niere, Pankreas, Bauchspeicheldrüse transplantiert und wollte natürlich irgendwann Chefarzt einer großen Uniklinik werden, was man eben so werden möchte, wenn man universitärer Chirurg ist. Und habe dann irgendwann mal gesagt, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Betriebswirtschaft und ich habe auch keine Ahnung von Gesundheitssystemen und sowas, weil hat man als Arzt nicht. Also man lernt viel im Studium, aber man lernt nichts über Betriebswirtschaft. Das ist gut, so eine Uniklinik ist ja auch kein kleiner Betrieb. Wie soll ich den jemals leiten, wenn ich keine Ahnung von Betriebswirtschaft habe? Und dann überlegt, okay, was kann ich denn machen, um BWL zu lernen? Und habe gesagt, okay, studieren mache ich jetzt nicht mehr. Also gehe ich in eine Unternehmensberatung. Ich kannte nur McKinsey und Boston Consulting, weil was kennst du als Arzt? Also habe ich mich einfach da beworben. Ich wusste auch gar nicht, dass es schwierig ist, da reinzukommen. Ich bin da wirklich ganz blauäugig. Also, ja klar, gehst du halt zu McKinsey oder Boston Consulting. Mich da beworben, bei beiden dann auch ein Angebot bekommen, mich dann aus, können wir vielleicht noch, wenn es interessiert, nachher drüber reden, Gründen für Boston Consulting entschieden, mit dem Plan, da 1 bis 2 Jahre zu bleiben, viel BWL zu lernen, dann zurückzugehen und dann irgendwann Chefarzt zu werden. Also das war der Plan. Habe dann am Anfang viel Banken beraten, dann viel Automobilindustrie, weil mich Auto sehr interessiert, finde ich eine spannende Industrie. Und auf einmal waren 2 Jahre rum. Und die Entscheidung war da, jetzt musst du zurückgehen oder nicht. Und es gab immer noch ein spannendes Projekt. Und ich habe gesagt, okay, ah, das Projekt machst du noch. Das ist jetzt auch spannend. Und dann waren auf einmal 3 Jahre rum. Und dann war der Punkt eigentlich vorbei, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist eigentlich sozusagen zu spät, um wieder zurückzugehen. Habe dann gesagt, okay, du wirst also kein Chefarzt. Du wirst also mal Vorstand von Porsche oder von Mercedes. Das ist der neue Plan. Habe dann lange Automobilindustrie beraten und bin dann ganz zufällig wieder ins Gesundheitssystem zurückgerutscht. Auch das war kein Plan, sondern es gab ein sehr großes Projekt, was wir verkauft hatten an eine andere deutsche Krankenkasse. Und der Projektleiter, der dieses Projekt machen sollte, hat direkt vor Projektstart gekündigt bei BCG. Und dieses ganze Projekt stand also kurz auf der Kippe, weil ich sagte, was für eine Sauerei, ihr bescheißt uns, wir wollten den haben und jetzt kündigt der, das ist doch ein abgekratetes Spiel so ungefähr. Und ich sage, ja, ist nicht schlimm, wir haben noch was viel Besseres. Wir haben diesen promovierten Mediziner, der macht es jetzt. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung vom Gesundheitssystem natürlich, aber klang ja erstmal toll, promovierter Mediziner. Also habe ich dieses Projekt gemacht und dann festgestellt, dass mir Gesundheitssystem doch nochmal viel mehr Spaß macht. Und zwar nicht, weil ich jetzt Arzt bin, sondern weil ich einfach das finde, es ist so schön kompliziert. Also es ist viel komplizierter als eine Automobilindustrie, es ist viel, viel, viel komplizierter als Banken. Und ich finde kompliziert eigentlich immer irgendwie spannend. Außerdem ist es natürlich relevant. Also ich kann dem Gesundheitssystem eigentlich nicht ausweichen. Ich kann Auto kaufen oder nicht, aber Gesundheitssystem, da bin ich halt drin.
Müssen wir alle nehmen.
Das heißt, es ist einfach gesellschaftlich relevant und so bin ich dann im Gesundheitssystem hängen geblieben. Habe dann, also ich bin relativ schnell Partner geworden bei BCG, den Bereich hieß bei uns Payer und Provider geleitet, also Krankenhäuser, Krankenversicherungen, Versicherungssysteme und sowas in Europa und habe dann eben mich mit dem Themenkomplex sehr auseinandergesetzt und irgendwann kamen immer irgendwelche Kunden, aber irgendwann kam auch mal die TK und hat gefragt, hör mal, wir müssen nicht direkt bei uns arbeiten und Vorstandsvorsitzende bei uns werden. Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, okay, beraten macht mir schon viel Spaß, aber oft habe ich mich geärgert, dass ich gesagt habe, ich habe es doch so beraten, warum machen die es denn anders? Hätten sie es doch, wäre doch viel besser gewesen, sie hätten es anders gemacht. Aber ich konnte es halt nie entscheiden, weil ich ja immer nur der Berater war. Also habe ich gesagt, nee, mal gucken, wie das ist im Leben, wenn man es wirklich komplett selber entscheiden kann. Und ich übernehme gerne Verantwortung, das ist vielleicht auch das Chirurgische so ein bisschen, dieses nicht gerne Tablette verschreiben und abwarten, sondern selber reinschneiden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, probier es mal aus. Und deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt zur TK und bin da jetzt seit mittlerweile vielen Jahren, seit 2011, glücklich als Vorstandsvorsitzender. Finde es immer noch sehr spannend.
Kurzer Hinweis, wenn dich Gespräche wie hier im Podcast weiter so begeistern und interessieren, dann solltest du den Future Leaders Summit 2026 nicht verpassen. Warum? Bei unserem jährlichen Summit bringen wir 10.000 Top-Talente mit 150 führenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung zusammen und diskutieren genau die Themen wie Skills, Karriere-Hacks und wo sich Europas Zukunft hinentwickelt. Alle Infos zum Programm, zu den Gästen findest du im Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn wir dich in Hamburg sehen. Ich glaube, meine erste Frage, weil du hast gesagt, du wolltest Pilot, Chirurg werden. Wo kam das früh her bei dir? Also warst du schon immer so ehrgeizig, auch als du klein warst?
Ja, ich glaube, ich bin erstens ehrgeizig, vor allem bin ich auch neugierig. Also ich finde immer traurig, dass man nicht noch viel mehr Sachen im Leben machen kann. Ich habe jetzt ja 3 Karrieren sozusagen gemacht, universitäre Chirurgie, Unternehmensberatung und jetzt eben dieses. Und das Traurigste finde ich, dass man nicht noch mehr Karrieren machen kann. Also das ist irgendwann mal.
Was würdest du denn noch machen, wenn du jetzt 3 Wahlen hättest?
Also mich würde Jura extrem interessieren, mich würde was Technisches sehr interessieren, mich würde sehr interessieren, gab es damals zu meiner Zeit noch nicht so wirklich mal in die Startup-Szene mehr reinzugehen. Ja. Ich mache sehr viel damit, aber mal wirklich so selber ein Startup gründen wäre auch noch was, mir wirklich Spaß machen könnte. Also von daher gibt es einfach viele, viele Themen, die mich echt interessieren.
Gab es da irgendwie Menschen, als du jung warst, die dich inspiriert oder motiviert haben? Also deine Eltern oder hattest du irgendwelche Vorbilder?
Kein einzelnes Vorbild, aber wieder einzelne Menschen oder immer wieder einzelne Aspekte bei Menschen. Also ich habe niemanden, wo ich sage, so möchte ich sein wie der. Aber ich habe viele Menschen, wo ich sage, den Aspekt, den der hat, das würde ich auch gerne so können mit dir. Also ich puzzle mir das so ein bisschen zusammen und schaue, was kann ich von wem lernen.
Wenn wir uns jetzt hier noch jemanden hinsetzen könnten, wer wäre es? Von wem würdest du gerne noch was lernen?
Naja, also eben, ich finde schon sehr spannend, sage ich mal, so Leute wie Steve Jobs oder sowas, die wirklich extreme Dinge vorangebracht haben und es auch geschafft haben, wirklich in Anführungszeichen weltverändernde Dinge zu machen und sowas voranzubringen. Wie schafft man sowas? Finde ich schon beeindruckend. Selbst jemand wie Elon Musk, bei dem man in vielen Ecken äußerst kritisch sein kann, gibt es natürlich auch Aspekte, wo man sagen kann, schon auch beeindruckend. beeindruckend. Und das meine ich damit. Also ich würde nicht wie Elon Musk sein wollen, aber es gibt Aspekte, wo man sagt, interessant, was der sozusagen voranbringen kann.
Aber ich finde es spannend, weil wir haben ja auch viele Gäste und wir versuchen ja auch in diesem Podcast so Muster zu finden, mhm, was Menschen antreibt und wie man es schafft, quasi auch, das ist ja mehr als eine Extrameile, also wie man es quasi schafft, solche Veränderungen in der Gesellschaft im Positiven zu bewirken. Und ich glaube, viele Menschen von denen sind irgendwie auch in irgendeiner Form positiv getrieben.
Ja.
So, ich auch. Sind irgendwie rastlos.
Ja. Und neugierig. Ich glaube, Neugier ist ein extrem starker Treiber. Dieses, was Neues wissen wollen. Nicht irgendwie zu sagen können, ich kann was, mache jetzt die nächsten 30 Jahre. Mhm. Sondern zu sagen, was gibt's denn noch? Was kann man denn noch machen? Was ist spannend, ja?
Und wenn du, was, also ich finde, jetzt gucken wir auf diese regelbasierte Welt, bricht irgendwie gerade weg. Wir haben irgendwie KI, jede Woche kommt irgendwie ein neues Tool raus und sowas. Und viele stellen sich auch gerade die Frage, was soll ich eigentlich studieren?
Ja.
Du bist neugierig, du hast viele Insights, was willst du heute studieren?
Meine Antwort ist total super einfach, weil die werden es auch oft gefragt. Und meine Antwort ist immer genau das, was dir Spaß macht. Ich glaube, dieses taktische Studieren, taktisch irgendwas zu tun, was einem keinen Spaß macht, weil man glaubt, das ist irgendwas, was aber mir dann für die Zukunft hilft, ist falsch. Sondern mach das, was dir richtig Spaß macht und überlege dann, wie kann ich das, was mir Spaß macht, dann auch, sage ich mal, so einsetzen, dass in eine neue Welt reinpasst. Also wenn ich, was weiß ich, ein reines Geisteswissenschaft studieren will, dann mach das. Und überleg dir nachher, wie passt das jetzt so rein, dass ich damit irgendwie die Welt verändern kann, mein Leben gestalten kann, irgendwas tun kann. Und mach's nicht von vornherein. Wie gesagt, wenn ich bin jetzt Krankenkassenvorstand. Never ever hätte ich das geplant gehabt, das am Anfang so zu machen. Ich war mal an einem Buch beteiligt, wie wird man Vorstandsvorsitzender? Und da waren, glaube ich, 12 oder 13 Leute gefragt. Und nur einer von denen hatte das genauso geplant. Der hat eine klassische Konzernkarriere gemacht und hat gesagt, okay, also da muss ich da anfangen, da muss ich dorthin, da muss ich in die Unternehmensentwicklung, da muss ich so und so, und hat es geplant. Alle anderen haben gesagt, okay, ich habe Gelegenheiten ergriffen, wo sie da waren. Ich habe mir überlegt, was macht mir Spaß. Habe nicht versucht, das taktisch zu tun. Und auf einmal war ich dann da, wo ich gewesen bin. So war es bei mir letztendlich auch.
Weil man könnte ja sagen, also auch viele überlegen ja nach dem Studium irgendwie in die Beratung zu gehen, zu sagen, weil ich dann erstmal bunten Strauß an Blumen erstmal verschiedene Projekte sehe.
Wenn es dir Spaß macht, super. Ich fand Beratung war ein ganz, ganz toller Job. Aber wenn du sagst, es macht mir keinen Spaß, ich will nicht ständig durch die Welt reisen und ich will nicht ständig neue Themen haben, dann mach was anderes. Dann mach eine Banklehre und entwickle dich von da aus weiter. Wie gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich begeistert für das, was man tut. Wenn man was tut, für das man sich gar nicht begeistert, man verbringt ja, zumindest wenn man auch Karriere machen will, doch sehr viel Zeit in seiner Arbeit. Und es ist was, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht, was ich nur deswegen mache, weil ich sage, aber es wird schon irgendwann mal sich auszahlen in Karriere, dann wirst du nicht erfolgreich sein und wirst dich viel zu viel quälen.
Und wie findet man dieses eigene Talent raus?
Also viele Sachen ausprobieren. Nicht zufrieden gehen mit irgendwas, sondern viele Sachen ausprobieren und wirklich merken, wo hat man Herzblut dran? Was begeistert einen? Was ist das, was einem Spaß macht? Und ich glaube wirklich, jedem macht irgendwas Spaß. Also die Menschen, die einfach sagen, mir macht gar nichts Spaß, gibt es, glaube ich, nicht. Zumindest möchte ich nicht in meinem Bekanntenkreis haben.
Ja, und ich glaube auch das, was du sagst, also das eine Spaß machen, und dann ist ja sofort der Hintergedanke, oh, damit kann ich kein Geld verdienen. Also auch das ist ja häufig so ein Trugschluss dann zu sagen, möchtest du aber lieber dich 100% mit einer Sache beschäftigen, die dich wirklich glücklich macht und ausfüllt. Ich glaube, eine Sache, die ist mir vor Jahren mal hängen geblieben, das war der IKEA-Gründer. Mhm. Und der hat gesagt, der größte Trugschluss ist, sobald die Leute mehr Geld verdienen, geben sie auch mehr aus.
Ja, und das ist falsch.
Und genau das ist eigentlich der Wohlstandskiller schlechthin.
Ja.
Und wir hatten mal einen Podcast hier mit Jens Pippig und der hatte auch erzählt, er hat viele Private-Equity-Freunde in London.
Mhm.
Und er sagt, die leben alle im goldenen Käfig.
Ja.
Er sagt, wenn die morgen gefeuert werden, dann sind die in 6 Monaten pleite. Weil die Nanny, der Private Kindergarten, deren Fixkosten fressen die sofort auf.
Ja, und so ist Unternehmensberatung auch. Ich kenne durchaus Partnerkollegen, die eigentlich gar keine Lust mehr haben, den Job zu machen, aber die können nicht aufhören, weil es gibt keine anderen so gut bezahlten Jobs, wo du so einfach reinkommen kannst. Also nicht jeder kann CEO von Mercedes werden. Mhm. Das heißt, die sind auch da drin gefangen, weil die laufenden Kosten einfach so hoch sind. Da gibt es einfach Menschen, die haben eben dann 100 Sportwagen rumstehen und 2 Yachten und wie gesagt 3 Ex-Frauen und 5 Häuser. Und dann musst du dieses Einkommen weiterhin haben. Und das macht dich dann aber nicht mehr glücklich. Und deswegen auch mein Rat, wenn ich mit jungen Leuten rede, immer zu sagen, wenn du musst nicht asketisch leben. Also ich finde, es ist schön, mal essen gehen zu können, wenn man möchte und solche Sachen zu machen. Aber bremse es irgendwann mal. Sag irgendwann, das ist mein Lebensstil und wenn ich den erreicht habe, ist gut. Und was drüber geht, geht dann in Freiheit, nicht in noch mehr Lebensstil.
Mhm. Misst du Erfolg in zeitlicher Unabhängigkeit, Freiheit? Oder was ist quasi dein Indikator für Erfolg oder deine Definition?
Mein Erfolg für Definition ist eigentlich, kann ich gestalten? Also habe ich einen Job, wo ich was gestalten kann? Also bin ich abhängig oder kann ich selber gestalten? Ich habe immer versucht, oder finde für mich, ein Job macht dann Spaß, wenn es ein Unterschied ist, ob ich ihn mache oder jemand anderes. Also was meine ich damit? Wenn ich irgendwo an einem Band stehe und muss eine Schraube reindrehen, dann schraube ich die Traube genauso rein wie jemand anders. Da kann ich keine Variation reinbringen, sondern es ist völlig wurscht, ob ich es mache oder jemand anderes. Ich fand immer Jobs spannend, wo es unterschiedlich ist, ob ich mache oder jemand anderes. Und das ist natürlich als Arzt so. Klar, der eine Arzt ist anders als der andere, ist als Berater so, ist als Vorstand so. Das finde ich spannend, wenn man sagen kann, du machst es anders als jemand anders. Du wirst dich bemühen, es besser zu machen. Vielleicht meinst du einfach, jemand anders hätte es besser gemacht als du. Muss man realistisch sein. Aber das ist was, was mir Befriedigung oder Freiheit oder ein gutes Gefühl gibt.
Und das ist ja spannend, wenn du sagst, du bist jetzt seit 14 Jahren Vorstandsvorsitzender der TK, 15.000 Mitarbeiter, 50 Milliarden Umsatz.
60.
60?
Also mehr als fast jeder Haushalt in der Bundesrepublik, als jedes Ministerium
hat. Es ist insane von der Größenordnung.
Wenn wir börsennotiert wären, wären wir mitten im DAX. Ja.
So, also ich glaube, das ist eine Größenordnung. Aber da finde ich spannend, dass du sagst, du hast einen Job gesucht, der viel Gestaltungsspielraum gibt. Ich als jemand von außen könnte mir aber auch vorstellen, und so einen Inblick in die TK, wie viel Alltag ist auch Politik? Also wir haben ja viele Vorstandsvorsitzende auch hier bei uns, und dann treffe ich auch immer die Chief of Staffs im Hintergrund und die sagen, wir würden noch so viel mehr schaffen, wenn ich 50% unserer Zeit mit Politik, mit interner Politik wäre.
Ist so, die TK ist erfreulicherweise ein Unternehmen, und da arbeiten wir auch sehr stark dran, wo der interne Politikteil relativ gering ist. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil das gemein wäre, aber ich kenne in der Unternehmensbasis natürlich viele, viele Unternehmen, und ich kenne wirklich Unternehmen, wo ab einem gewissen Führungslevel 70% deren Zeit auf interne Kämpfe draufgegangen sind. Da ging es nur noch um, wer wird jetzt den nächsten Karrierelevel erreichen, und die haben sich gar nicht mehr um das Unternehmen gekümmert. Das ist bei der TK bei weitem nicht so. Das heißt, wir haben sehr viel weniger interne Kämpfe, aber natürlich ist bei uns auch nicht alles intern.
Klar.
Friede, Freude, Eierkuchen,
geht auch Zeit drauf.
Das kann auch gar nicht anders sein. Aber in Summe bin ich da eigentlich relativ zufrieden mit. Ich bin eher manchmal bei uns die Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wir uns natürlich auch schnell genug weiterentwickeln, weil unsere Konkurrenten eben nicht andere Krankenkassen sind. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Ich glaube, wir sind da in der Entwicklungsgeschwindigkeit oft sehr viel besser. Aber ich sehe eben zunehmend, dass die Googles und Apples dieser Welt in Bereiche eindringen, die eigentlich Krankenkassenbereiche gewesen sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Mit einem doch Körperschaft des öffentlichen Rechts, so sind wir organisiert, auf einmal gegen Apples konkurrieren zu müssen an manchen Themen. Und das ist was dann schwierig ist. So, sagen wir, wie können wir das denn schaffen? Wie schaffen wir da, die Mitarbeiter zu treiben, überhaupt die Mitarbeiter zu bekommen, mit denen man gegen Google und Apple konkurrieren kann? Das macht mal die größte Herausforderung.
Super spannend. Lass uns mal einen Blick auf die TK, auf den Markt insgesamt, ich glaube, zur Einordnung werfen. Also ihr seid die Größten. Wer sind die Nächsten, die danach kommen? Und ich glaube, es ist auch nochmal interessant zu verstehen, wie habt ihr euch die letzten Jahre transformiert, beziehungsweise wie seid ihr gewachsen? Was waren auch die Hebel dazu?
Ja, also als ich gekommen bin, waren wir nicht die Größten. Da waren wir, sag ich mal, ungefähr halb so groß, wie wir jetzt sind, und waren die zweit-, drittgrößte, nachdem man gerade gerechnet hat. Nach uns sind die Barmer und die DRK die nächstgrößten. Und eine AOK Bayern zum Beispiel, die auch in der Größenordnung liegt. Aber mittlerweile alle weit abgeschlagen. Also wir sind mittlerweile mit großem Abstand die Größten. Obwohl unsere Konkurrenten teilweise sogar fusioniert haben in dem Zeitraum, wir nicht. Wir sind organisch gewachsen, weil von allein immer so gegangen ist. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Es ist wichtig für uns zu wachsen, einfach deswegen, weil wir ja keine Gewinne erzeugen. Wir haben ja keine Aktionäre oder sowas. Also eine Krankenkasse hat ja nicht Dividenden, die sie ausschüttet, sondern wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Das heißt, eigentlich ist das einzige Maß, wo ich sagen kann, wir sind erfolgreich, dass wir wachsen. Weil ich kann ja nicht sagen, wir sind eine total erfolgreiche Krankenkasse, nur kommt keiner zu uns. Das wäre ein bisschen komisch. Also ist mein Maß, wir wollen wachsen, und zwar natürlich so, dass man finanziell dabei stabil bleibt. Man kann immer 2-3 Jahre wachsen, danach ist man pleite. Aber unser Ziel, unser Unternehmensziel ist profitables Wachstum. Und das halten wir eben in den 15 Jahren mittlerweile sehr gut durch. Um mal ein Gefühl dafür zu geben, es gibt 90 Krankenkassen. Wenn die Patienten, die Versicherten, die wir letztes Jahr aufgenommen hätten, wenn das eine Krankenkasse gewesen wäre, dann wären 70 Krankenkassen kleiner gewesen, als was wir allein letztes Jahr aufgenommen haben. Das heißt, unser Neuzuwachs wäre die 20 größte Krankenkasse gewesen. Wir wachsen auch wirklich sehr stark. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch und unser Treiber, weil natürlich auch meine Gestaltungsmöglichkeiten in der Politik, die ich ja durchaus auch den Anspruch habe, da ein System zu gestalten, größer werden, je größer meine Krankenkasse ist. Das ist ja auch ein bisschen meine Machtbasis. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir dort eine Krankenkasse haben, die eben groß und bedeutend ist.
Das Spannende ist ja aber auch, und ich habe mir die Zahlen so ein bisschen angeguckt, vielleicht kannst du sie nochmal zusammenfassen. Also seit 1990 haben wir ein massives Krankenkassensterben oder es wird weniger, der Markt konsolidiert sich. Also wo standen wir damals, wo stehen wir heute?
Ja, also wir kommen aus einer Zeit, wo es weit über 1000 Krankenkassen gegeben hat, haben mittlerweile etwas über 90. Also gibt es eine ganz starke Konsolidierung. In der Tat ist es kein Krankenkassensterben, weil die nicht irgendwie verschwinden. Das gibt es nur ganz, ganz selten, dass eine Krankenkasse pleite geht. Gab es ein paar. Aber die meisten fusionieren einfach miteinander. Wir sind jetzt bei 90. Es gibt aber wieder die politische Diskussion, braucht man so viele Krankenkassen?
Das wäre meine Frage. Warum haben wir so viele?
Ich finde es gar nicht so viel, wenn man sich überlegt, niemand würde fragen, wie viel Mineralwässer brauche ich, wie viel Versicherungen sonst, wie viel Auto Firmen. Ich glaube, man braucht so viele, dass man Auswahl hat. Das heißt, wenn ich mich versichere, dann muss ich die Auswahl haben. Dafür braucht es wahrscheinlich keine 90.
Ich brauche jetzt auch nicht 90 Wagen bei VW, wo ich auch schon auswählen kann.
Also das reichen keine 90, sondern ich würde sagen, für mich immer persönlich, ich glaube, so 20 hätte ich gern, wenn ich mich irgendwie versichere zur Auswahl. Wenn man 20 zur Auswahl haben möchte, dann gibt es ja ein paar, die sind regional begrenzt. Also braucht man vielleicht 40 oder sowas. Das heißt, wenn ich gefragt werde, ich glaube, man braucht zu 40. Aber ich sage der Politik immer, wie viele man braucht, hat aber nicht die Politik zu bestimmen, sondern kann ja der Markt bestimmen. Hat er ja auch getan. Der Markt ist von 1000 auf 90 gegangen. Und wenn der Markt sagt, 90 sind immer noch zu viel, dann wird es in ein paar Jahren noch weniger sein. Und das wäre auch meine Prognose. Ich glaube, es werden weniger sein. Es ist total unsinnig, das politisch vorgeben zu wollen. Weil wenn Politik glaubt, okay, ich mache jetzt Zwangsfusionen mit dem und dem, da kommt selten was Gutes raus. Wir haben es gerade in Österreich gesehen, die haben gerade zwangsfusioniert ihre Krankenkassen zusammen. Die Verwaltungskosten sind um 30% hochgegangen. Das heißt, das passiert natürlich, wenn da Politik sich einmischt. Deswegen überlasse es dem Markt. Ich glaube, immer Versicherte sind klug genug, Krankenkassen zu verlassen, die auf Dauer nicht gut für sie sind. Und dann werden diese Krankenkassen auch vom Markt verschwinden.
Aber ich glaube, das ist ja spannend, weil du sagst, also verlass dich auf den Markt. Auf der einen Seite seid ihr hochreguliert und ja auch irgendwo staatlich sehr stark reguliert und seid quasi die Grundversorgung dieses Landes. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch diese marktbestimmten Mechanismen, wo man sagen kann, nimm das beste Angebot von den 90, die es da draußen gibt. Ja. Und dass sich das Ganze konsolidiert. Die Frage ist dann so ein bisschen, also ich glaube, nochmal auf das generelle Problem der Gesundheitsversorgung, vielleicht können wir da nochmal einsteigen. Also wir haben diese 90 Versicherungen, wir haben jetzt irgendwie 500 Milliarden Budget.
Ja, also Krankenversicherung ein bisschen über 300, 500 ist da mit privaten Anteilen, die mit drin ist.
Genau, dann gibt's, genau. Und trotzdem reden wir gerade über Beiträge steigen, eure Rücklagen wurden die letzten Jahre fleißig aufgegriffen. Also es steht ja nicht gut um uns. Und gerade ich und unsere Generation, uns beschäftigt ja auch, wie sollen wir das eigentlich die nächsten Jahre alles bezahlen? Ja.
Das beschäftigt mich auch sehr. Das ist einer der Gründe, weswegen ich in diesem System arbeite. Man muss erstmal eines ganz klar machen, weil die Politik das immer gerne tut, ja, aus naheliegenden Gründen. Dass die Kosten steigen, hat ja nichts mit den Krankenkassen zu tun. Ob wir eine Krankenkasse haben oder 90, ist mit der Kostensteigerung relativ wurscht. Ich kann gleich noch was zu Verwaltungskosten der Krankenkassen sagen. Sondern wir geben das Geld ja aus für Versorgung. Das heißt, die Versorgungskosten steigen, nicht die Kosten der Krankenkassen, sondern die Kosten der Versorgung steigen. Und das ist in der Tat das grundlegende Problem. Die Einnahmen, die wir als Krankenkassen haben, steigen jedes Jahr ungefähr 5%. Einfach weil Menschen mehr verdienen, weil auch manchmal mehr Leute in Beschäftigung reingehen, wenn Zeiten von Arbeitslosigkeit zurückgehen. Das heißt, wir haben jedes Jahr etwa 5% mehr Einnahmen. Wir könnten also auch jedes Jahr etwa 5% mehr ausgeben. Das heißt, die Ärzte könnten jedes Jahr 5% mehr verdienen, die Krankenhäuser könnten jedes Jahr 5% verdienen, die Pharmaindustrie, und dann würden die Beiträge konstant bleiben. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, konstante Beiträge heißt, dann können ja die Kosten nicht steigen, sondern es bedeutet 5% ungefähr. Die Realität ist aber, die Kosten steigen in den letzten Jahren deutlich höher, in der Größenordnung 8-9%. Und wenn die natürlich höher steigen als die Einnahmen, dann steigen die Beiträge. Das ist ganz banale Mathematik. Und wenn man da mal reinschaut, woran das liegt, dann sieht man, zum Beispiel im Krankenhausbereich alleine sind die Kosten in den letzten Jahren etwa 10% pro Jahr gestiegen. 10% geben wir jedes Jahr mehr für Krankenhäuser aus, was der größte Krankenblock ist, in dem wir Ausgaben drin haben. Das heißt, wenn man möchte, dass die Beiträge nicht steigen, und das möchte ich nun ganz definitiv, dann muss man sich anschauen, wie kann ich denn diesen Kostenanstieg abbremsen und gleichzeitig die Versorgung verbessern. Weil das Verrückte im Gesundheitssystem ist, auch anders als in vielen anderen Systemen, wir können Geld sparen und gleichzeitig die Versorgung verbessern. Also es geht gar nicht darum, den Menschen was wegzunehmen, sondern es geht darum, die Versorgung zu verbessern. Und jetzt deine Frage zur Politik und den jungen Leuten. Da diskutiere ich immer sehr heftig mit der Politik und streite mich auch mit denen, weil es mich immer ärgert. Die Politik hat oft diesen einfachen Weg zu sagen, ja, wenn das Geld nicht reicht, müssen wir den Leuten noch mehr Geld abnehmen. Und ich sage immer, nee, das Geld reicht eigentlich. Wir müssen das Geld besser ausgeben, nicht den Leuten mehr abnehmen. Wir haben wirklich mehr als genug Geld im System. Wie können wir es denn klüger ausgeben? Aber abnehmen ist natürlich leichter. Es ist viel leichter zu sagen, höre ich halt Steuern, höre ich Beiträge, mache ich noch irgendeine Sonderabgabe, als sich zu überlegen, wie kann ich es denn sinnvoller ausgeben? Und das ist mein Hauptdiskussionspunkt, den ich wirklich mit vielen Regierungen seit vielen Jahren immer wieder ganz schmerzhaft führe, zu sagen, nehmt den Leuten nicht mehr Geld ab, sondern überlegt mal, wie können wir es klüger ausgeben?
Ja, spannend. Also auf der einen Seite, ich glaube, da kommt jetzt die von dir angesprochene Komplexität in diesem Gesundheitssystem zusammen. Weil wenn du sagst, du hast jedes Jahr 5% mehr Einnahmen durch steigende Löhne und. Jetzt kommt ja noch dazu, dass wir in einer Stagnation leben quasi.
Das ist noch schlimmer, so ist es.
Also wir sind ja gerade eher in der Downspiral, dass wir sagen, deine Einnahmen sinken, deine Kosten steigen. Warum steigen die eigentlich so stark?
Ja, ein Grund mehr übrigens, sage ich mal, dass man deswegen natürlich auf die Ausgabenseite schauen muss. Die Kosten steigen je nach Bereich sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen. Im Krankenhausbereich ganz banal zwei wesentliche Gründe, weil wir viel zu viele Krankenhausbetten haben. Viel mehr als auch viele andere Länder pro Bevölkerung. Und wenn ich natürlich Krankenhausdirektor bin, dann muss ich dafür sorgen, dass diese Krankenhausbetten voll sind. Das heißt, bei uns werden Dinge in Krankenhäusern gemacht, die woanders ambulant gemacht werden. Und es werden Dinge gemacht, die gar nicht gemacht werden müssen. Das heißt, wo der Patient behandelt wird, aus Geldgründen. Beides natürlich natürlich Themen, die wir nicht haben sollten. Das führt beides zu Kosten. Und der andere Punkt, auch da muss man die Krankenhäuser ein bisschen in Schutz nehmen. Eigentlich sind Länder dafür da, die sogenannten Investitionskosten der Krankenhäuser zu finanzieren. Also von Streichen der Wand bis hier die Infrastruktur in Ordnung zu halten. Das kostet klassischerweise so etwa 8% dessen, was so ein Krankenhaus an Gesamtausgaben hat. Der Rest ist Krankenversorgung. 8% ist ungefähr für die Investitionskosten. Das machen die Länder aber seit vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, nicht mehr. Die geben etwa 3% den Krankenhäusern, dass diese 5% fehlen. Das heißt, das können die Krankenhäuser nur aus der Krankenversorgung finanzieren. Dafür reicht das Geld aber eigentlich nicht. Das heißt, da werden Krankenhäuser auch von der Politik in eine Bredouille gebracht, wo die Politik dann wieder schreit, Sauerei, die Krankenhäuser sind zu teuer. Also das System ist an dieser Ecke sehr kompliziert und nicht für jeden, sage ich mal, sofort durchsichtig.
Genau, weil das ist das eine. Mhm. Da guckt man sich über die von Lauterbach viel kritisierte Reform an.
Die übrigens gar nicht schlecht ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich dir jetzt zuhöre, dann würdest du sagen, Karl Lauterbach hat an sich gute inhaltliche Punkte gehabt.
Hat er. Weil einer der wesentlichen Punkte der Reform gewesen ist, Patienten sollen da behandelt werden, wo jemand ist, der sie gut behandeln kann. Und heute haben wir es leider so, dass Patienten oft in kleine Krankenhäuser gehen, oft wohnortnahe Krankenhäuser, einfach weil die wohnortnah sind. Was dazu führt, dass viele Patienten eben nicht von den besten Spezialisten behandelt werden. Dass viele Tumorpatienten nicht von einem Arzt behandelt werden, der das oft macht, sondern von jemandem, der kann ich schon auch noch. Das ist für Patienten wirklich verheerend und kann es wieder aus meiner chirurgischen Tätigkeit berichten. Wir hatten in der Universitätsklinik immer Patienten aus irgendwelchen kleinen Krankenhäusern da, die eben dort falsch behandelt worden sind, weil die überfordert waren. Ist ja nicht nur der Arzt, sondern der ganze Behandlungsablauf muss ja passen für so eine komplexe Krankheit. Und dann kommen die völlig verpfuscht dann irgendwann in eine Universitätsklinik an. Wenn sie da gleich gewesen wären, wäre vielleicht ihre Behandlung besser gewesen oder ein Maximalversorger. Das heißt, da geht es wirklich auch darum, dass Patienten vor Fehlbehandlungen geschützt werden. Das hat der Lauterbach versucht. Und jetzt kommt aber der Gegeneffekt, dass der Landrat überall sagt, ja Moment, aber wenn mein regionales Krankenhaus geschlossen wird, das überlebe ich nicht. Dann werde ich in der nächsten Wahl garantiert nicht gewählt. Die Leute werden sagen, oh Gott, du hast das Krankenhaus verloren, wie kann das sein? Und deswegen kämpfen die alle um ihre kleinen Krankenhäuser, obwohl es logisch gar nicht gut ist, die zu haben. Man müsste überlegen, wie kann ich eine lokale Versorgung sicherstellen? Weil natürlich brauche ich auch vor Ort eine medizinische Versorgung. Aber ich brauche vor Ort nicht überall in jedem 2000 Seelendorf jemand, der eine schwere Tumoroperation macht. Dafür kann ich auch eine halbe Stunde reisen.
Und ich bräuchte eher wahrscheinlich den ganzen, also ich kenne es von meinem Dorf, ich komme aus einem kleinen Dorf, also da wird der Hausarzt, der ist überrannt. Also da gibt es keine ländliche Versorgung mehr. Das ist der nächste Punkt, oder?
Ja, so ist es. Das heißt, wir müssen eher dafür sorgen, wie stelle ich eine normale medizinische Versorgung sicher. Und wir haben ja die Situation in Deutschland, dass auch gerade bei Fachärzten die Wartetermine immer länger werden. Sie sind immer noch besser als teilweise im Ausland, aber das kann nicht unser Trost sein. Sondern wir haben immer länger werdende Termine für Facharzttermine. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie können wir dort ein System aufstellen. Auch da gibt es übrigens gute Ansätze, sogenanntes Primärversorgungssystem. Das heißt, zu überlegen, können Patienten erst zu einem Hausarzt gehen und der sagt dann, was ist der richtige Facharzt? Oder, was ich noch weiter bevorzugen würde, sind wir auch im Bereich digital, können wir nicht vorher so eine digitale Ersteinschätzung machen? Also können ich Patienten, bevor sie irgendwie zu einem Arzt gehen, schon mal ein digitales Angebot bekommen, wo man mit KI, mit einem System, die es mittlerweile ja auch wirklich sehr gut gibt, ihnen schon mal eine digitale Ersteinschätzung gibt, die sagt, okay, ist gar nicht so schlimm, wart mal ab, wenn es morgen noch da ist, geh dann zum Arzt. Oder das sagt, geh sofort zum Arzt, ist ganz schlimm. Oder das sagt, es gibt eine App, die dich unterstützen kann. Oder das sagt, gibt eine Gemeindeschwester, geh mal zu der. Also bevor ich überhaupt zum Arzt gehe, schon mal eine digitale Expertenmeinung zu bekommen, die sagt, mach doch diesen oder jenen Kanal. Ich glaube, das wäre was, was das System auch wirklich voranbringen würde.
Aber wie weit sind wir davon entfernt, Jens? Also wenn wir so eine Digital Readiness Skala haben und sagen, 10 ist irgendwie die App, die sofort Früherkennung, du guckst irgendwie rein und es erkennt, dein Auge hat irgendwie grün Star oder sonst was. Also wo stehen wir gerade?
3. Also es gibt solche Ansätze, also im deutschen System, nicht in der Theorie, sondern indem wir im deutschen System da sind, da sind wir bei 3. Man muss aber eins fairerweise sagen, wir brauchen auch gar keine App, die sozusagen der universell perfekte Arzt ist. Und wir brauchen eine, die erstmal die 5 wichtigsten Krankheiten erkennt. Dann haben wir schon 90% dessen, was zum Arzt geht. Was wir in Deutschland gerne machen, ist, wir sagen, so ein Früheinschätzungssystem ist schwierig, was gibt da diese fürchterlich exotische Krankheit, die erkennt es dann vielleicht gar nicht. Ja, who cares? Die erkennt der Hausarzt vielleicht auch nicht beim ersten Mal. Wichtig ist, die 5 wesentlichen Krankheiten schon mal irgendwie richtig zu steuern, habe ich schon mal 90% geschafft und dann kann man das weiterentwickeln. Und gerade dieser Gedanke eines MVPs ist irgendwas, was wahrscheinlich die meisten deiner Hörer total verinnerlicht haben, was erschreckend wenig bei vielen Politikern verinnerlicht ist. Die glauben, ich brauche ein System, was einfach von vornherein auf Tag 1 alles kann. Das führt dazu, dass wir dieses System nie haben. Und wenn es dann nach 10 Jahren irgendwas programmiert ist, ist es so veraltet, dass es erst wieder nicht alles kann. Das heißt, da ist einfach so ein Mindset-Problem, wo wir dieses digitale Denken viel mehr auch, sage ich mal, in der Politik verankern müssen.
Würdest du sagen, wir sind überreguliert?
Ja, ganz eindeutig. Wir sind überreguliert. Regulation ist per se erstmal nichts Schlechtes. Ich glaube, in vielen Bereichen muss man regulieren. Das kann nicht jeder machen, was er möchte. Aber wir sind in Deutschland schon eher überreguliert.
Und das heißt, also müssen wir da jetzt auf die Politik warten, das ist dann wieder Deutschland, schieben die das dann wieder auf Europa, Brüssel muss da irgendwie kommen?
Wir warten nicht, also es führt nach meinem Job, also ich muss nicht warten, sondern ich kann mich bemühen, da sage ich mal sehr aktiv Einfluss zu nehmen und überall versuchen, auch Gesetze zu ändern, was auch durchaus ja immer wieder gelingt. Also warten ist eine schlechte Option. Aber ja, wir müssen Einfluss nehmen und solange die Regulation noch so ist, wie sie ist, muss ich bemühen, in, sag ich mal, die Grenzen so stark auszuloten, wie es geht. Und zu versuchen, innerhalb dieser Grenzen das dann eben so gut zu machen, wie man kann.
Und wenn du morgen Gesundheitsminister wärst?
Also dann würde ich mich erschießen. Also ich finde, Gesundheitsminister ist ein wirklich schwieriger Job, den beneide ich auch niemanden drum. Weil du immer alle Leute, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen, nicht sagen, ich will meine Interessen durchsetzen, sondern sagen, alles geht ja nur um den Patienten. Und das ist sehr schwierig. Das heißt, egal was du tust, sagt niemand, Moment, dann verdiene ich ja weniger. Sondern jeder sagt, ja, ganz schlecht für meinen Patienten. Und das macht es eben sehr schwierig. Das ist immer Wahlkampf in einem Wartezimmer, hängen dann Plakate, Minister macht was, du hast Wahlkampf in der Apotheke, du hast immer sehr emotionale Themen. Es ist wirklich sehr schwierig, was zu ändern als Gesundheitsminister.
Also sehr lobbygetrieben dann?
Extrem lobbygetrieben.
Wer sind die großen Lobbys? Also gegen wen?
Da, wo es Geld ist, können Sie überlegen. Die Pharmaindustrie ist sehr, sehr stark vertreten, Krankenhäuser sind sehr stark vertreten, Kassenärzte sind sehr stark vertreten, auch Krankenkassen machen Lobbyarbeit. Also jeder große Verband macht sozusagen, versucht seine Interessen irgendwie durchzutreten.
Aber ihr seid der Schatzmeister quasi. Also ich meine, ihr habt ja keine Gewinnausschüttung. Also im Sinne von... Ja.
Es ärgert mich auch manchmal ein bisschen, dass es nicht so gesehen wird. Wir sind eigentlich die Einzigen, die nicht davon profitieren, dass Menschen krank sind. Jeder andere,
ich wollte sagen, böse gemeint,
jeder profitiert davon. Ich hoffe, dass jeder gesund ist. Nur von gesunden Patienten ist das als auch, wenn ich total ein egoistischer Mensch wäre, dann selbst dann würde ich sagen, na super, wenn die gesund sind, ist der Versicherte am besten. Außerdem sind wir eine der wenigen, die auch keinen Gewinn aus irgendwas abziehen. Jeder Arzt muss sein gegönnt. Die meisten meiner Freunde sind Ärzte. Deswegen habe ich da sicher keinen Neid dran. Aber natürlich verdient ein Arzt an kranken Patienten. Punkt. Die Pharmaindustrie verdient an kranken Patienten. Alle Apotheken verdienen an kranken Patienten. Und das ist alles nicht verwerflich. Wir haben wirklich das Interesse, dass die Leute gesund sind und bleiben. Ja,
ja, und schafft man dieses Lobby? Okay, also verstanden. Mhm. Das heißt, den Job des Gesundheitsministers würdest du nicht nehmen. Viele Lobbyinteressen. Ich glaube, auch das ist nochmal ein komplettes, wahrscheinlich eigenes Thema. Jetzt hast du aber eben gesagt, das stimmt ja auch, mit kranken Menschen wird Geld verdient.
Ja. Und nochmal, was auch okay ist, ein Arzt muss auch leben. Es wird halt dann nicht mehr okay, wenn er irgendwelche Dinge macht, die nicht im Interesse des Patienten sind. Dann ist die Grenze zu überschritten.
Und trotzdem sollten wir ein gesellschaftliches Interesse haben, dass mehr Menschen gesund sind.
Absolut.
Aber generell, also auch um unser eigenes Portemonnaie zu sparen. Da ist meine Frage direkt, warum ist Prävention nach wie vor so minimal im Mikrobereich irgendwie unterwegs, auch von den Budgets und der Vorsorge.
Ja, weil Prävention ein schwieriges Thema ist. Man muss erstmal überlegen, von welcher Art von Prävention redet man. Primär, tertiär, sekundär oder tertiär Prävention. Also schlicht und ergreifend geht es darum, bei jemand Gesundes eine Krankheit überhaupt zu verhindern. Also das, was wir alle oder die meisten Hörer wahrscheinlich machen müssen, sich gesund ernähren, sich bewegen, sozial vernünftiges Umfeld zu haben. Das sind die wichtigsten Präventionsfaktoren, die man erstmal in der Primärprävention hat. Oder geht es darum, ich habe es ja schon einen Herzinfarkt gehabt und ich will jetzt verhindern, dass ich wieder einen bekomme. Also die sekundären Tertiärprävention. Da muss man erstmal deutlich unterscheiden. In der Primärprävention, da sind wir als Krankenkassen noch gar nicht so stark drin, weil das in der Tat Themen, nenn es mal, der allgemeinen Lebensführung sind. Da geht es darum, wie bringe ich Schülern dabei, was ist vernünftiges Essen? Wie bringe ich als Gesellschaft die Leute weg von ihren Handy-Daddeln und mehr zum mal irgendwo rumlaufen? Wie schaffe ich, dass Vereinsamung keine so großen Themen ist? Das sind Themen, die können wir sicher nicht als Krankenkassen lösen, sondern das sind große gesellschaftliche Themen. Da ist aber ein riesengroßer Hebel drin. Gerade so ein Thema wie keine Bewegung und keine Ernährungskompetenz ist ein wirkliches Problem, weil es im Alter alles zu chronischen Krankheiten führen wird. Und wenn wir das nicht angehen, auch zu hohen Kosten. Sowohl zu Leid als auch zu Kosten. Also müssen wir als Gesellschaft überlegen, wie machen wir das? Als Krankenkasse sind wir natürlich dann sehr stark gefragt bei der Sekundär- und Tertiärprävention. Und da ist das Problem heute noch, dass es, wenn man wirklich in Zahlen reingeht, in Ökonomie, sich das oft ökonomisch gar nicht wirklich rechnet in der Vergangenheit. Das heißt, es ist zwar gut, so Prävention zu machen, weil es natürlich den Menschen hilft, aber sie ist ökonomisch nicht hilfreich. Warum nicht? Weil ich so vielen Menschen irgendwas geben muss, damit dann einige davon profitieren. Und ich persönlich bin aber der Meinung, und deswegen bin ich auch so ein großer Freund der Digitalisierung, das dreht sich gerade. Weil ich nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine relativ gezielte Prävention geben kann. Ich muss nicht mehr 100 Leuten was geben, damit einer profitiert, sondern ich kann ziemlich genau raussuchen, wo sind die 10, bei denen es am wahrscheinlichsten ist. Ich gebe also noch den 10 was, damit es beim einen profitiert. Und damit kann ich zum ersten Mal Präventionsmaßnahmen machen, die auch relativ teuer sind. Und sie sind dann gut für die Menschen und sind ökonomisch sinnvoll. Und deswegen müssen wir, da sind wir wieder bei Regulation und wo ist Deutschland ein bisschen träge, glaube ich, viel mutiger sein, sowas zu ermöglichen. Also auch individuelle Daten zu benutzen, um zu sagen, okay, wer profitiert denn von bestimmten Dingen, um dann Angebote zu machen, die man sich sonst hätte gar nicht leisten können. Und da sind wir eben bei so einem datengetriebenen Gesundheitssystem, da müssen wir, glaube ich, hinkommen.
Ja, und ich glaube, auch das ist ja eine spannende Diskussion. Ne? Also ich glaube, das datengetriebene Gesundheitssystem, jetzt gucken wir uns mal das Extrembeispiel in China an, wo du irgendwie dieses Social Scoring System hast. Und ich hab Freunde, die sind irgendwie große Verfechter, die dann irgendwie sagen, warum soll ich genauso viel zahlen wie die Person, die irgendwie dreimal so viel wiegt wie ich? Mhm. Die muss ja im Flugzeug, müsste die eigentlich auch eine höhere CO2-Steuer und sowas zahlen. Kommen wir da hin?
Ich glaube es nicht. Ich kenne China nun auch sehr gut, ein paar Mal angeschaut, das Social-Scoring-System. Ich sage immer bewusst auch so ein bisschen provokativ, es muss schon auch ein gewisses Recht auf Unvernunft geben. Also man muss auch ich muss auch mal ein Stück Schokolade essen dürfen, ohne dass mein Beitrag gleich hochgeht. Wenn ich versuche, das auszuschließen und zu sagen, du musst dich total gesund ernähren, wo ist dann die Grenze? Ist dann der Fußballspieler auf einmal jemand, dem ich sagen muss, okay, sorry, du bist teuer, weil der einfach wirklich viele Verletzungen hat? Oder ist dann Skifahren auf einmal was, wie ich sage, wer das macht, das geht gar nicht. Wo ist die Grenze für Fettleibigkeit? Also ich finde, in einem sozialen Gesundheitssystem sollte man nicht dafür bestraft oder belohnt werden, dass man sich sagt, regelkonform wählt. Das ist nicht Aufgabe des Gesundheitssystems, das ist Gesundheit sicherzustellen. Man sollte vielleicht Anreize dafür setzen, den Leuten helfen, dass sie sich gesund gesund ernähren oder gesund verhalten können. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, das zu sanktionieren. Also es gibt zum Beispiel, finde ich ganz eindrucksvoll, in Südafrika eine Krankenversicherung, die sehr, sehr, sehr datenbasiert ist, schon lange. Die so weit gehen, dass sie doch eine Kreditkarte rausgeben und dann wird getrackt, was du kaufst mit der Kreditkarte. Und wenn du eher gesunde Lebensmittel kaufst, dann wird dein Beitrag niedriger. Wenn du eher Fleisch und solche Sachen kaufst, wird dein Beitrag höher. Halte ich für, ehrlich gesagt, keine gute Idee in einem sozialen System. Weil nochmal, ich finde, auch Unvernunft muss man ein gewisses Recht drauf haben.
Ja, aber man könnte ja schon argumentieren, ich meine, ihr macht es ja auch, wenn ich, glaube ich, zweimal im Jahr zur Zahnvorsorge gehe oder sowas, dann kriege ich, weiß ich nicht, 50 Euro oder sowas zurück oder 100 Euro. Wann kommt der Punkt, dass die TK mir vielleicht meine Gym-Membership zur Hälfte bezahlt oder komplett und ich dann mich dreimal die Woche einlogge und ihr einfach seht, ich bin relativ aktiv?
Ja, es muss kleine Anreize geben, aber die dürfen nicht zu groß sein. Ich glaube, eine Gym-Memberschaft wäre deutlich zu groß. Warum soll das die Gemeinschaft bezahlen? Denn mein Argument wäre, kriege ich oft von Versicherung, ich habe die ganze Zeit einbezahlt, ich bin aber gesund, habe nie was rausbekommen, so eine Sauerei. Und ich sage, sei doch froh, das Beste, was dir passieren kann. Wenn du dir aussuchen kannst, möchtest du lieber der sein, der sagt, okay, ich habe wenig einbezahlt, aber ich habe so schwere Erkrankungen, ich habe total rausbekommen, war super, ich habe die Versicherung geschröpft. Du willst nicht lieber der sein, der sagt, okay, ich habe immer einbezahlt, aber ich habe mich selber so gesund, ich habe nie was gebraucht. Ich wäre lieber der Zweitere. Und deswegen glaube ich, ist eine falsche Sicht drauf zu sagen, es ist doch ungerecht, dass ich mich gesund behandle, ich bin gesund geblieben, was für eine Sauerei. Sondern sei froh, dass du gesund geblieben bist. Das heißt aber nicht, dass deswegen sozusagen man alles machen kann, was man will. Also mal ein ganz banales Beispiel, wir zahlen keine Tattoo-Entfernung oder sowas. Wenn du sowas gemacht hast, selber für Pech.
Das ja, absolut, dafür würde meine Beiträge nicht eingesetzt werden.
So ist es. sondern ein Versicherungssystem ist dafür da, Risiken abzupuffern. Und solange du dich im Rahmen einer, sage ich mal, gesellschaftlich akzeptierten Risikonorm bewegst, dazu gehört Fußball, dazu gehört bei uns auch, sich zu überernähren oder auch zu rauchen, solange das gesellschaftlich akzeptiert ist, solange muss es dann auch das System als Solidarsystem tragen.
Dann lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht das Gesundheitssystem in 10 Jahren aus? Was sind deine 3 oder 5 großen Wetten?
Ja, jetzt ist die Frage, ob du sagen, das reale oder das Wunschwesen von mir haben musst. Ich fange mit meinem Wunschsystem an, dann können wir es ja überhalten, was davon realistisch ist. In meinem Wunschsystem würden wir wesentlich datenbasierter sein. Das heißt, die elektronische Patientenakte wird eine der wesentlichen Säulen einer Gesundheitsversorgung sein. Da werden von mir als Patient alle meine Daten drin sein, da werden alle meine Untersuchungsergebnisse drin sein. Auf dieses System werden Ärzte zugreifen können. Das ist, wenn ich zu einem Arzt gehe, dann hat er all meine Daten. Zugreifen bedeutet, der muss nicht alles durchlesen, sondern wird mit einer KI unterstützt darauf zugreifen können. Das heißt, der Arztbesuch wird so ablaufen. Ich gehe zum Arzt. Beim Arzt wird auf seinem Monitor, wenn es nicht dann seine Datenbrille ist in 10 Jahren, der weiß es, also in seinem Datensichtgerät, was immer das dann sein wird, wird also aufpauchen, okay, ich als deine KI, quasi des Arztes, habe diesen Patienten schon mal angeschaut. Das sind die Themen, die er hat. Das sind, sage ich mal, die Daten, aus seinem DAP lesen kann. Dass es aus seiner Historie rauskommt. Wenn ich sozusagen die Weltliteratur anschaue, dann ist das und das die Themen, die du bei ihm beachten musst. So eine Synopse wird er bekommen.
Digitaler Avatar
quasi. Genau, eine Synopse, die der Arzt erstmal hat. Ja. Dann wird der Arzt natürlich mit dem Patienten interagieren müssen, was er als Arzt macht. Er wird deswegen nicht unnötig sein, weil er dann natürlich schauen muss, stimmt das überhaupt, was in die Synopse rausgekommen ist, um dann sozusagen eine möglichst optimale Behandlung zu machen. Diese Behandlung wird dann, was immer er dann macht, in diesem schönen Szenario total vernetzt sein. Das heißt, ich muss da nicht sagen, ich muss mir jetzt einen Termin für den Radiologen suchen, weil der Arzt sagt, ich muss zum Röntgenarzt gehen, sondern das geht automatisch. Der sagt, okay, du brauchst eine und radiologische Untersuchung, habe ich auch direkt veranlasst. Der hat auch direkt all deine Daten, du brauchst keinen Brief mitbringen, sondern das ist direkt eins zu eins hingegangen.
Da,
wenn es irgendwie dort der Röntgenbild bekommen hat, ist automatisch wieder zurück bei mir. Also die ganze Schnittstelle funktioniert. Wie ein vernünftiger Prozess. Auch das, wie gesagt, ich habe Automobilindustrie lange gemacht, die können Prozesse. Ist völlig klar, wie so ein Auto durchläuft. Gesundheitssystem kann überhaupt keine Prozesse. Es ist reiner Zufall. Dann geht der eine mal dort zu dem Arzt, der andere geht dahin, dann ist der Befund wieder verloren gegangen, dann ist ein Röntgenbild nicht da. Also maximal ineffizient. Also in einem System in 10 Jahren, glaube ich, dass über die Digitalisierung diese Ineffizienzen wegfallen können und damit auch übrigens Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwester, Ärztin, also viel mehr Zeit mit ihrer eigentlichen Job verbringen können, nämlich Patienten zu behandeln und weniger mit irgendwelcher Prozessoptimierungs-Administrationsscheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das ist, glaube ich, meine Vision vom Gesundheitssystem.
Das ist der Wunsch.
Genau, meine Vision. Glaube ich, wir kommen dahin. Ich glaube in Teilen. In 10 Jahren werden wir eine elektronische Patientenakte haben, die deutlich weiter fortgeschritten sein wird. Ich glaube, wir werden den Zugriff von KI auf solche Diagnosen haben und werden eine bessere Vernetzung haben. Wir werden immer noch Probleme damit haben, eine wirklich gute Vernetzung überall zu haben, weil die Hürden dort einfach sehr hoch sind im deutschen Gesundheitssystem. Wir werden immer noch Diskussionen über Datenschutz haben, wo ist das wichtiger als der Schutz von Leben und wo nicht. Eine ganz schräge Diskussion, finde ich, die wir teilweise haben. Wir werden immer noch Akzeptanzprobleme an der einen oder anderen Stelle haben, aber wir werden deutlich weiter sein. Ich glaube, die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten, das ist auch gut so.
Und jetzt stelle ich mal die provokante, nicht These, aber Frage. Also brauchen wir in 10 Jahren die TK noch so, wie es sie gibt? Oder jetzt,
nein.
Ich habe jetzt gerade geguckt, ChatGPT, OpenAI, hat ein eigenes Health-Ordner hochgeladen. Ich kenne es selber von mir, wenn ich zum Arzt gehe, meine Laborergebnisse sehe, ich hau die da sofort rein.
Ja, nein, eine Krankenkasse der Zukunft muss anders sein als die Krankenkasse heute. Es wird natürlich immer noch viele Prozesse geben, die einfach notwendig sind. Also ich meine, so ganz banale Prozesse wie eine Abrechnungsprüfung und ein Beitragseinzug, das wir einfach immer haben müssen, in jedem System. Aber natürlich werden wir das auch anders machen, als wir es heute machen. Auch da müssen viel mehr automatische Prozesse stattfinden. Die TK ist heute schon eine der Krankenkasse, die die niedrigsten Verwaltungskosten mit hat, weil wir einfach schon heute sehr prozessorientiert aufgestellt sind. Das muss man auch deutlich weiter vorantreiben, was natürlich auch bedeutet, die Kosten der Krankenkasse selber können dann sinken, weil ich eben noch mehr automatisieren kann. Ich glaube, wir können viele Funktionen übernehmen, die heute noch niemand übernimmt. Wenn ich gerade gesagt habe, es muss solche Auswertungen von Daten geben, dann ist ja auch die Frage, wer macht denn sowas, wenn ich nicht zum Arzt gehe? Wenn ich beim Arzt bin, kann es sozusagen die KI beim Arzt machen. Aber wer macht es denn bei einfach normalen Menschen, bei einfach den Daten anfallen? Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir als Krankenkasse haben müssen, dass wir sozusagen die IT-Themen zur Verfügung stellen, die IT-Systeme zur Verfügung stellen, mit von Ärzten getriebenen Inhalten, die dafür sorgen, dass bei den Versicherten immer regelmäßig fortlaufend sozusagen gemonitort wird. Gibt es dort gerade Themen bei dir? Müssen wir dir empfehlen, mal zum Arzt zu gehen? Wenn eine Empfehlung vom Arzt kommt, auch mal zu sagen, Moment, es gibt aber in der Weltliteratur das oder es gibt aber den Behandler, der was besonders kann. Also ich glaube, da kommen auch Rollen auf uns zu, die wir bisher nicht haben als Krankenkasse. Was wir nicht machen können, ist den Arzt ersetzen. Das ist aber nicht die Aufgabe einer Krankenkasse. Aber da, wo Ärzte individuell, weil sie eben doch individuelle Behandler sind, eben nicht mit so großen Datentöpfen umgehen können. Ich glaube, das ist eine Rolle, die wir als Krankenkasse in der Zukunft deutlich mehr haben. Also es wird sich verschieben. Die TK in 10 Jahren wird nicht die gleiche sein wie die TK heute.
Und vielleicht bekommt die TK jetzt auch nochmal andere Themen wie europäische Unabhängigkeit, Resilienz. Also wir reden darüber, du hast es ja anfangs gesagt.
Für uns.
Was passiert da gerade? Amazon drängt gerade massiv in den Markt rein. Ja. Google auch. OpenAI. Also you name it. Microsoft. Ja. Die sagen eigentlich alle, wenn man sich deren Zukunft anschaut, Gesundheitswesen, Healthcare is the biggest topic.
Ja.
Egal ob in den USA, in Deutschland, Europa, there's the money und das ist kein Trend oder sowas.
Das ist absolut so. Ich predige seit 10 Jahren, auch bei uns intern, am Anfang noch für ein bisschen, der bisschen digitaler Spinner, der weiß, was der so erzählt, predige ich seit 10 Jahren, dass unsere Konkurrenten sind die Googles und Apples oder auch irgendwelche Startups, die entstehen, nicht die anderen Krankenkassen. Warum? Weil die natürlich im Gesundheitssystem das Gleiche machen, was sie in allen anderen Industrien auch gemacht haben. Sie setzen sich zwischen den Kunden und denen, der irgendwas machen muss. Google und Apple, die wollen keine Krankenkasse werden. Amazon hat mal eine Krankenkasse gemacht, also die machen wir so kleine, aber mehr zum Ausprobieren, was dort funktioniert. Aber was die wollen ist, die wollen sich zwischen uns und dem Kunden setzen. Übrigens auch zwischen den Arzt und den Patienten. Das heißt, die wollen, wie überall jeder anders, diese Intermediärposition übernehmen. Und das ist natürlich eine Position, die im Gesundheitssystem super attraktiv ist, weil natürlich unglaublich viel Geld fließt, weil jeder davon betroffen ist und deswegen gehen ja dort auch alle rein. Und zwar genau mit dem Ansatz, den du gerade gesagt hast, wir wollen der sein, der den Patienten steuert. Der sagt, okay, ich habe deine Daten, das ist das, was du hast, geh doch mal dahin, geh doch zu dem, nimm doch mal dieses Supplement, geh doch mal jene Untersuchung machen, mach doch mal diesen Sport. Da wollen die rein an diese Stelle. Und ich glaube, es wäre auch illusorisch zu glauben, dass man die dort komplett rausblocken kann, weil die einfach natürlich in Innovationskraft und auch Finanzkraft und auch in guten Ideen, sage ich mal, natürlich dort relativ führend sind. Wir müssen überlegen, wie können wir das so gestalten, dass man das nutzt, wo es geht, aber trotzdem weitgehend von pekuniären Interessen unabhängig macht. Ich will ja nicht gesteuert werden als Patient dahin, wo Google am meisten Geld verdient oder jedes andere Unternehmen. Ich meine, nichts gegen Google. Sondern ich will eigentlich dahin gehen, wo ich das Gefühl habe, ich wurde dorthin gesteuert, weil meine Versorgung dort am besten ist. Und das ist eine Rolle, glaube ich, die wir als Krankenkassen haben können. Da hilft uns auch in dem Fall Regulation. Ich glaube, im reinen Wettbewerb wäre das schwierig, aber in der Kombination aus Regulation und Wettbewerb habe ich dieses Rennen noch nicht aufgegeben. Also ich bin immer noch dabei, die TK in dieses Rennen zu schicken und zu sagen, wir rennen weiter.
Und wie schaffst du das? Also was sind die strategischen Themen? Du hast anfangs gesagt, du musst auch irgendwie schauen, also dass die Leute nicht zu Google gehen, sondern zu mir ins Unternehmen. Ja. Da muss ich als TK ja auch ein attraktiver Arbeitgeber sein, der eine Vormachtstellung im Markt nach wie vor hat. Absolut. Aber ich brauche die Strukturen, ich brauche die Prozesse, ich brauche die Vision.
Ja. Und also sagen, man muss erstmal sagen, ein Problem, was wir als Krankenkasse haben, Krankenkasse klingt ja nicht sexy. Wie gesagt, ich hätte mich erschossen, als junger Mensch schon mal gesagt hat, geh in eine Krankenkasse. Also ich erkläre meinen Mitarbeitern das immer gerne so, weil wir finden uns ja alle toll, klar, wir sind ja auch in der Krankenkasse. Aber von außen schau so eine amerikanische Arztserie an. Da gibt es dann immer so eine gut aussehende junge Assistenzärztin. Dann gibt es einen auch gut aussehenden Oberarzt, die haben was miteinander, irgendwelche Konflikte hin und her und Affären so. Dann gibt's den etwas schrulligen Chefarzt. Der ist aber auch ein netter Kerl eigentlich. Der ist ein bisschen komisch, aber eigentlich auch ein netter Kerl. Und dann gibt's genau so ein fieses, kleines Männchen von der Krankenversicherung.
Das bist du.
Und der genehmigt irgendwas nicht und dann wird er ausgetrickst, dann ist Happy End. Ja. Das ist ja eher so ein bisschen die Sicht auf Krankenversicherung. Also niemand findet es ja per se geil. Leute gehen zu Porsche und sagen, wow, ich bin bei Porsche, super. Krankenkasse muss den Leuten erstmal klar machen. Mhm. Also haben wir erstmal das Problem, wir müssen den Leuten klar machen, warum es spannend ist, uns zu machen, bei uns zu arbeiten. Und das ist natürlich der Punkt, und der überzeugt dann auch, wenn man erstmal im Gespräch mit uns ist. Wir sind natürlich einfach echt relevant. Das heißt, bei uns, wenn du arbeitest, gestaltest du einfach Themen, die wirklich, wirklich spannend sind für die Leute. Das heißt, es ist nicht so irgendwie mach halt irgendwas, sondern du machst was wirklich Relevantes für die Leute.
Systemrelevant auch.
Absolut systemrelevant. Du machst was, wo du wirklich mit den neuesten Technologien bei uns arbeitest. Wir sind, glaube ich, in Bezug auf unsere IT-Ausstattung, was wir machen können, wo wir in KI und sowas dastehen, ziemlich weit führend in Deutschland als TK. Also wir sind sehr, sehr gut ausgestattet. Die Leute haben sehr viele Freiheiten dem, was sie tun können. Also wir können im Gestalten wirklich viele Dinge machen und wir arbeiten nicht rein gewinnorientiert. Und gerade wenn ich mit vielen jungen Leuten unterhalte, diese Kombination aus, ich habe viele Möglichkeiten, also technisch wird mir echt viel geboten, ich mache was Relevantes und es ist nicht auf Geld rausbezogen. Damit gelingt es uns erfreulicherweise sehr, sehr gut, unseren Nachwuchs zu sichern. Wir arbeiten auch dran, dort zu bleiben. Unsere Arbeitsbedingungen sind auch nicht schlecht. Aber diese Themen sind wirklich die, mit denen wir erfreulicherweise uns immer noch schaffen, die Leute anzuziehen. Wir müssen erstmal dieses Hindernis überkommen, Krankenkasse klingt so schnarchig. Da muss man drüber kommen. Wenn wir da drüber sind, dann kommen die Leute auch zu uns.
Und das Zweite ist ja dann aber zu sagen, okay, die neuen Konkurrenten sind Amazon, Google, Microsoft, ja. Darüber muss man sich erstmal bewusst werden. Kooperiert ihr trotzdem schon mit sowas wie OpenAI oder sowas?
Klar, also wir kooperieren, sag ich mal, also es gibt keine Kooperationsvereinbarung, wir nutzen das natürlich, was dort irgendwie mit drin ist, nicht nur OpenAI, sondern auch verschiedene unterschiedliche Systeme. Wir haben ein TK-GPT, also ein System, mit dem unsere Mitarbeitenden datensicher eben auf Large Language Modelle zugreifen können. Ich persönlich bin aber zunehmend der Überzeugung, auch in Diskussionen mit vielen meiner Kollegen in anderen Industrien, ich glaube, dass die Large Language Modelle nicht wirklich extreme Produktivitätsgewinne oder große Veränderungen in der Industrie bringen werden, sondern erst wirklich, sage ich mal, die Automatisierung. Wenn wir dort, sage ich mal, dort reinkommen, da glaube ich, werden wir wirklich auch große Veränderungen in Prozessen und sowas erleben. Aber natürlich das Thema Large Language Modelle, eins, was uns auch beschäftigt, was auch in vielen Bereichen bei uns natürlich Einsatz finden kann. Ich sag mal ein bisschen vereinfacht, was macht ein Krankenkassenmitarbeiter, ein normaler Sachbearbeiter uns, der wendet Regeln auf einen Fall an. Das ist, was er tut. Es kommt irgendein Fall ein, das kann nicht völlig kreativ machen, was er will, sondern es gibt eben Regeln, die muss er darauf anwenden. Das ist eigentlich was eine KI relativ gut kann. Weil in der Vergangenheit die Regel anzuwenden, brauche ich keine KI. Das ist letztendlich ein normales Expertensystem, was das kann. Die Schwierigkeit ist, den Fall zu erkennen. Weil natürlich, das ist kein Formular, was jeder gleich ausfüllt, sondern einer schickt noch den Zettel dazu, dann schreibt er noch was Handliches, dann kommt noch irgendwas anderes. Also es gibt eben nicht den Normfall. Das kann mittlerweile die KI viel besser als früher. Und je mehr sie das besser kann, desto mehr wird bei uns da auch ein Effekt auftreten, dass man eben den Fall ganz gut erkennen kann, die Regel darauf anzuwenden. Das ist heute schon relativ einfach technisch.
Und arbeitet, also ihr könnt ja auch, also ich habe gerade mit einem Vorstand von Bosch gesprochen, wo es auch darum ging, brauchen wir in Deutschland, also ich habe ihn gefragt, auf der einen Seite haben wir irgendwie Deutschland, Industrie, Stuttgart, das neue Detroit, was passiert da unten eigentlich?
Und sie haben keine Cloud.
Genau, und er hat gesagt, so, aber das eine Thema ist, alle reden über die LLMs. Und seine Antwort war, wir in Deutschland waren nie gut, Early Adopter zu sein.
Ja.
So. Und war aber auch so, lass die Amerikaner erstmal ihr Geld verbrennen. Mhm. Also lass die erstmal ihr Geld da alles reintun. Am Ende des Tages geht es um Applied AI. Also genau diese Anwendungsfälle, so die dann wieder zu finden. Und dazu fand ich die Analogie ganz spannend. Da hat er gesagt so, erinnerst du noch den Erfinder des Kühlschranks? Ich sage, nee, nicht wirklich so. Und dann sagt er, es gibt den Erfinder des Kühlschranks, der hat aber nie viel Geld verdient, sondern die Coca-Colas dieser Welt. So, das heißt, diese Coca-Colas dieser Welt, die gibt es da draußen noch nicht. So, die LLMs sind der Kühlschrank, das ist die Umgebung, das erhält schön kühl, aber da drin die Produkte, die du als Konsument dann quasi hast, gibt es da nicht. Und das fand ich irgendwie ganz gut.
Ja, ist ein cooles Bild, finde ich auch.
Und zu sagen, was passiert damit
aber eigentlich? Aber ich will dem Kollegen da völlig recht geben. In der Tat muss man, glaube ich, nicht, vor allem im Gesundheitssystem schon dreimal nicht, der allererste sein, nicht der allererste Early Adopter sein, sondern es macht mir besser, wenn, sage ich mal, Fast Follower zu sein. Ich würde nicht der Letzte sein wollen, aber Fast Follower ist manchmal auch ganz okay. Was wir nicht sein sollten, ist ganz hinten dran. Und manchmal sind wir leider im Gesundheitssystem, gerade in Deutschland, manchmal ein bisschen ganz hinten dran in dem Thema. Das ist schade. Also Fast Follower wäre schon ganz gut.
Wenn wir einen Blick in die Welt werfen, wo gibt es denn richtig, richtig gute Gesundheitssysteme?
Nirgends. Das ist eine ganz einfache Antwort. Das ist ein bisschen wie bei den Vorbildern vorne. Auch da habe ich mir wirklich viele angeschaut. Es gibt immer Systeme, die einzelne Aspekte haben, die gar nicht schlecht sind. Wenn wir uns nordische Systeme anschauen, die haben eine relativ gute Patientensteuerung und auch eine ganz gute Digitalisierung. Schaut man so nach Estland in die Ecke, die haben ausgeprägt gute Digitalisierung. Schaut man ein bisschen in Süden, Spanien oder sowas, die haben ganz gute Systeme, wie sie Pharmaerstattung machen können. Also man muss so ein bisschen sich Systeme zusammenpuzzeln. Aber es ist nie so gut, wie es auf den ersten Blick klingt. Ich habe mal als Beispiel ich habe mir die Politik immer vorgeworfen, guck mal, so Disease-Management-Programme. In Singapur, die sind alle in Disease-Management-Programmen, das ist doch super, was machen die denn besser, warum ist da alles drin? Ich habe mit dem Gesundheitsminister in Singapur mal gesprochen, der sagt, ja, es ist einfach, wenn wir so ein Programm haben, dann ordnen wir eben an, dass die Leute reingehen. Ja, das geht, aber ist das sozusagen deswegen für uns übertragbar? Nee, eben nicht. Und deswegen muss man einmal sehr genau hinschauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ehrlicherweise, bei aller Kritik am deutschen System, wie viele Deutsche reisen ins Ausland, wenn sie was haben, sich behandeln zu lassen? Und wie viele sagen, ich bin sehr froh, in Deutschland zu sein, weil wenn ich was habe, bin ich ja schon noch ganz gut aufgehoben. Deswegen würde man das System auch nicht schlecht reden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht vor lauter gut reden, nicht reformieren. In Summe haben wir kein so schlechtes System, aber es wird im Moment schlechter. Und deswegen müssen wir eben stark gegensteuern, bevor es irgendwann mal so ist, dass wir sagen, wir müssen doch ins Ausland, um uns behandeln zu lassen.
Ich finde es spannend. Ich glaube auch, also auf der einen Seite gibt es das Argument, wenn ich selbst in die USA fahre, möchte ich da nicht ins Krankenhaus.
Außer du bist richtig reich, dann ist USA-Krankenhaus super, ja.
Genau, also USA ist ja irgendwie auch so ein zwischen Spitzenforschung, Nobelpreisträger, wirklich absolut Koryphäen, bisschen
genau.
Menschen, die da nicht ins System passen, werden gnadenlos.
So ist es. Ich habe als Arzt in der Tat auch eine Zeit lang gearbeitet, auch Student auch schon. Und wir hatten natürlich Patienten, die man einfach nicht behandelt hat. Die haben dann eben schwere Tumorerkrankungen und dann werden die nicht behandelt, weil sie das Geld nicht haben. Und in Amerika, also wenn du ganz, ganz arm bist, dann ist es okay. Dann gibt es ein paar Programme, die das unterhelfen. Wenn du reich bist, ist es auch okay. Aber so für die normalen Menschen bedeutet so eine Tumorerkrankung der finanzielle Ruin bis in Generationen. Und das finde ich ganz katastrophal.
Wird in Zukunft Gesundheit das neue Luxus oder ist es das schon?
Jetzt kann man sich überlegen, bei einem Beitragssatz, der sich irgendwann in den 20% annähert, ist es schon ein gewisser Luxus. Wie gesagt, ich finde, es ist heute schon zu teuer. Wir müssen aufpassen, auch als Gesellschaft aufpassen, dass für jeden Zugang zu guter Medizin erschwinglich bleibt. Weil ich glaube, es ist auch ein Demokratiethema. Wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mehr vernünftig versorgt, ist es auch was zur Unzufriedenheit beiträgt. Wir haben das gesehen am Brexit, da war ja einer der großen Plakate an allen Bussen drauf. Wir sparen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, 100 Millionen Euro oder dann Pfund jeden Tag, wenn wir nicht mehr in Europa sind, weil der NHS, also der Gesundheitsservice, dann so viel besser sein wird. War natürlich totaler Quatsch. Aber es zeigt, dass so eine Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem, wie sie in England hatten, dann eben auch politisch genutzt werden kann für irgendwelche Aussagen. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch als Demokratie, dass man ein Gesundheitssystem hat, was funktioniert. Und deswegen müssen wir jetzt gegensteuern und können nicht erst warten, bis es vor die Wand gefahren ist. Jetzt muss man gegensteuern.
Und der andere Zeitgeist, der irgendwie auch relativ interessant zu beobachten ist, wir haben eben auch kurz darüber gesprochen, guckt man sich den letzten Super Bowl an, jetzt im Februar, gab es die ersten Lifestyle-Werbung, ich glaube Serena Williams mit Ozempic quasi, als neue, früher wurde das Medikament oder... Ja. Ursprünglich für adipöse Leute.
Ja, ursprünglich ein Diabetes-Medikament, also für Blutzuckererkrankte. Ja. Dann für Diabetes, für Übergewicht und jetzt als Lifestyle. Ja.
Wie guckst du da drauf?
Ja, ich finde es immer skeptisch, wenn Medikamente so in Lifestyle übernommen werden. Man muss fairerweise sagen, jedes Medikament hat auch Nebenwirkungen. Und deswegen ist es immer natürlich ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, es ist jetzt einfach, damit du schön aussiehst. Adipose ist eine Krankheit und deswegen kann man auch Nebenwirkungen in Kauf nehmen, um sozusagen diese Krankheit zu behandeln. Aber nicht ganz, sage ich mal, dem Schönheitsideal zu entsprechen, ist keine Krankheit. Das heißt, ich nehme dann Nebenwirkungen in Kauf, weil ich sage, ich entspreche nicht ganz dem Schönheitsideal. Und da ist halt eine Grenze überschritten. Deswegen muss man schon immer genau drauf schauen, wo überschreiten Nebenwirkungen, mögliche Nebenwirkungen, die mögliche Wirkung. Und nochmal, bei jemand, der schwer adipös ist und dieses Medikament bekommt, ist es völlig okay, dass auch Nebenwirkungen in Kauf genommen werden müssen. Bei jemand, der sagt, ich fühle mich nicht ganz wohl und Sport machen mag ich auch nicht, aber hier ein bisschen Medikament nehmen, das kann nicht die Lösung sein.
Ja, die Menschheit wünscht sich doch schon seit Jahrhunderten irgendwie die Wunderpille. Also.
Ja, gut, die möchte, glaube ich, jeder haben. Einmal schlucken und alles ist gut. Ich glaube, glaube, die wird es in absehbarer Zeit aber nicht geben. Ja.
Verfolgst du Brian Johnson?
Ja. Mhm.
Was ist dein Blick auf ihn?
Ja, also ich finde das gesamte Thema, sage ich mal, Selbstoptimierung, Longevity und all diese Themen, auch ständig alle ausdiagnostizieren, muss man schon mit einer gewissen Kritik sich auch anschauen. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, wenn ich wirklich mein Leben lang und gesund leben will, dann brauche ich gar nichts extrem Kompliziertes zu machen, sondern wenn ich mich vernünftig ernähre, wenn ich mich vernünftig bewege, wenn ich vernünftiges soziales Umfeld habe, habe ich die allerwesentlichsten Punkte damit abgedeckt. Wenn ich jetzt noch anfange zu sagen, ich versuche meine Mikronährstoffe zu analysieren, ich lasse mich einmal im Jahr ins MRT stecken, ich nehme Zusatzstoffe, irgendwelche Supplemente, damit ich noch länger lebe, ich mache irgendwie täglich einmal am Tag ein Eisbad, was ich noch alles, das ist im Vergleich zu all den anderen noch ein Mikropunkt, der dort mit draufkommt. Dass ich betreibe einen großen Aufwand, auch einen finanziellen Aufwand, auch einen Zeitaufwand, um auf dieses Basisthema noch ein klein bisschen draufzulegen. Und deswegen bin ich manchmal so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass viele Menschen das dann auch als Ausrede nutzen, um die anderen Sachen nicht zu machen. Zu sagen, okay, nehmen wir irgendein Supplement, dann brauche ich im Sport nicht mehr so. Oder dann kann ich auch irgendwie nur noch Schrott auf der anderen Seite essen oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann ist es halt sogar gefährlich. Das heißt, wenn du die anderen Sachen machst und sagst, okay, ich will für mein Geld auch noch ein bisschen Supplement kaufen, von mir aus mach's. Ich würde es nicht machen von meinem Geld, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wichtiger ist, nimm die anderen drei Regeln, weil da hast du wirklich einen großen Benefit.
Nimmst du irgendwelche Supplements?
Im Winter Vitamin D in Deutschland, weil ich natürlich zu viel drin sitze und nicht wieder rauskomme, aber sonst nicht.
Ne? Weil an sich ist es ja auch ein positiver Trend. Also die Leute gesundheitsbewusster werden, sich damit auseinandersetzen und zu sagen, also lieber zu viel Magnesium nehmen, als irgendwie dann nicht.
Ja, gut, jetzt hängt davon ab, was man nimmt. Also nicht überall gilt über lieber mehr als weniger, sondern manchmal ist lieber mehr auch dann nicht mehr gut. Es ist dann gut, wenn es wirklich in einem nicht ausartet. Wenn es, sage ich mal, ein vernünftiger Blick auf sich selbst ist, ist es immer gut, gesundheitsbewusst sich zu verhalten. Aber wenn es, sage ich mal, zur Religion wird oder ausartet, dann ist es komisch. Meine Frau ist zum Beispiel Spezialistin für Glutenunverträglichkeit als Ärztin. Das heißt, die macht es. Und die sieht immer wieder, es gibt halt Menschen, die haben eine Glutenunverträglichkeit, die müssen extrem drauf achten. Also ein Weizenkleber ist das. Können zum Beispiel kein Mehl essen. Aber ganz viele machen es einfach aus Lifestyle, weil sie irgendwie glauben, oh, das muss doch irgendwie toll sein, das zu tun, weil irgendeine Hollywood-Größe das auch macht. Und dann ist es halt pervers. Wenn sowas auf einmal, was bei vielen einen eine Krankheit ist, bei anderen übertragen, würde ich sagen, es muss doch eigentlich dann auch für mich dann irgendwie toll sein, wenn es für den Kranken auch toll ist, dann wird sowas pervers. Und das, finde ich, ist das Gleiche bei irgendwelchen Supplements. Das kann man machen, wenn man alle anderen Sachen auch schon macht. Wenn man glaubt, damit anderes auszugleichen, ist es schlecht. Wirklich zu glauben, dass man damit 50 Jahre länger lebt, da wäre ich äußerst skeptisch.
Ja, die Frage ist ja auch, wollen wir alle länger leben oder länger, also die Zeit, die wir leben,
gesund einfach bleiben.
Gesund bleiben.
Ja.
Und das andere Thema, du hast ja gesagt, von den wesentlichen Faktoren, also bevor ich jetzt irgendwie Vitamin D und sowas, ich glaube ja, ein zentrales Element, was uns als Gesellschaft auch sehr beschäftigt, ist das Thema Einsamkeit.
Ja.
Auch in unserer Generation.
Ist so. Ja. Das, was ich gesagt habe. Einer der drei Faktoren ist soziales Umfeld. Wir sehen ja eine große Zunahme an psychischen Erkrankungen, auch in unseren Krankschreibungen. Ist mittlerweile immer in den Top 3 der Krankschreibungsursachen. Und da gehört so ein Thema wie Einsamkeit, kein richtiges soziales Umfeld, definitiv dazu. Und deswegen, ich glaube, in einen Fußballverein zu gehen, kann oft besser sein, als ein Supplement zu nehmen.
Hm. Wie hat dich dann, also ich habe dich ja anfangs gefragt, also gab es Vorbilder, aber was hast du mal für ein Umfeld, worauf achtest du?
Also ich achte erstens mal drauf, dass ich ein Umfeld habe, was komplett vom betrieblichen Umfeld getrennt ist. Ich kenne auch Vorstandskollegen oder Menschen in den Führungspositionen, die eigentlich nur noch ihr berufliches Umfeld haben. Ich war neulich auf dem Geburtstag eines 50-jährigen Geburtstag eines Freundes von mir eingeladen. Da waren eigentlich fast nur Leute, die er eingeladen hat, weil er die beruflich einladen musste. Aber das ist doch nicht deine 50-jährige Geburtstagsfeier, dass du nur Leute einlädst, die du einladen musst.
Lade
doch Leute ein, ja, oder Kollegen oder was auch immer. Lade doch mit denen du gerne deinen Geburtstag feierst. Und das halte ich für extrem wichtig, deine Trennung zu haben und zu sagen, ich habe ein Privatleben und ich habe ein Berufsleben. Und ich bin auch im Privatleben natürlich kein Vorstand, sondern Privatleben bin ich. Also da, niemand würde mich da irgendwie komisch behandeln oder sowas. Und achte eigentlich auch in meinem Berufsleben sehr drauf, dass ich auch da jetzt, glaube ich, kein überheblicher, irgendwie über den Dingen schwebender Vorstand bin, sondern irgendwie, auch da ist mir völlig klar, dass ich bin. Ich kann sehr gut über mich lachen, ich nehme mich nicht zu ernst. Ich glaube, das ist wichtig, diese Trennung zu haben und auch dieses in echtes Sozialleben zu haben und nicht nur Arbeit.
Was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance?
Das ist ein blöder Begriff, weil es irgendwie so klingt, als wäre es irgendwas, was man irgendwie in Ausbalance bringen muss. Ich glaube, man muss einfach beides haben. Man muss ein vernünftiges Leben haben, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Man muss sich in der Arbeit auch wohlfühlen. Das klingt immer so ein bisschen so, Arbeit ist das Schlimme, was ich damit irgendwie live wieder ausgleichen muss. Ich finde, auch Arbeit muss schon irgendwie vernünftig sein. Man verbringt viele Stunden bei seiner Arbeit. Wenn man die irgendwie sagt, das ist alles so schlimm, was ich es ausgleichen muss, dann macht man irgendwas falsch. Dann überlegt man, ob die Arbeit die richtige ist.
Ich wollte gerade sagen, was sind so Indikatoren, wo du sagen würdest, hinterfrag dich mal, wenn du das merkst, das sind so die ersten Red Flags im Job.
Jeden Morgen nicht mehr gern zur Arbeit zu gehen. Ich mache mal ein Beispiel. In meiner Zeit als Assistenzarzt war ich mal für die Transplantationsintensivstation zuständig. Und damals war das so, ich 12 Stunden, mein Kollege 12 Stunden, ich wieder 12 Stunden. Also relativ geringe Übergabeverluste, was hat immer mit dem abgewechselt. Immer ich, dann wieder er. Und mein Kollege hat jeden Morgen vor der Chefvisite eine halbe Stunde auf dem Klo gekotzt, weil er so aufgeregt war vor der Chefvisite, weil das war natürlich chirurgisch Universitätsdienst, der Umgangston war nicht sehr nett. Und ich habe immer gesagt, das ist nicht der richtige Beruf für dich. Wenn du jeden Morgen eine halbe Stunde kotzen musst, was man auch sagen muss, der Umgangston war nicht richtig. Aber du kannst das nicht, hör auf. Der hat dann auch aufgehört, hat was anderes gemacht, hat einen internistischen Job dann gemacht. Das war jetzt kein Frühwarnzeichen, sondern ein ausgeprägtes Spätwarnzeichen. Aber nur als Extrembeispiel. Frühwarnzeichen, wenn du einfach keine Lust hast, mehr zur Arbeit zu gehen. Es gibt bei mir auch Tage, wo ich keine Lust habe, zur Arbeit zu gehen. Also bitte, das ist ja, glaube ich, jeder von uns kennt das. Aber wenn du über einen bestimmten Zeitraum sagst, ich habe überhaupt keine Lust und es nervt mich alles und ich komme nach Hause und bin eigentlich immer nur noch gestresst und ich merke, ich bin auch irgendwie mürrisch bei der Arbeit die ganze Zeit schon. Ich glaube, das sind echte Frühwarnzeichen, dass du sagst, ich bin gar nicht mehr gut gelaunt. Ich bin immer nur noch so, und ja, muss es halt irgendwie machen oder so. Dann überleg dir, ob du was ändern musst.
Und das eine kann die Tätigkeit sein, aber das andere vor allem dein Umfeld, wieder deine Kolleginnen und Kollegen.
Absolut.
Führungskräfte. Also ich glaube auch, der Ton unter Chefärzten und sowas. Das ist auch, glaube ich, sehr hierarchisch, sehr rau.
Wir machen ja viel betriebliches Gesundheitsmanagement als Krankenkasse. Also wir gehen in die Betriebe und versuchen denen zu zeigen, wie ist der Betrieb gesünder, wie schafft ihr eure Arbeitslosenquoten runter zu tun. Und so vor 15, 20 Jahren war das noch, hast du einen ergonomischen Stuhl, ist der richtig eingestellt, gibt es eine Salatbar, also diese Sachen. Heute ist es viel mehr, wie ist Führung, wie ist der Arbeitsstil, den ihr habt. Habt ihr eine vernünftige Führung, habt ihr einen Umgang miteinander. Das ist ein viel wichtigeres Thema als die Salatbar und der Stuhl, der richtig eingestellt ist. Also das hat sich komplett geschoben über die letzten 10 Jahre.
Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Freundlich autoritär. Also ich glaube, ich glaube schon an Führung, also ich glaube nicht an reines Teammanagement. Also ich glaube nicht, dass man eine Führungskraft einfach nur so ein Teammoderator ist, der irgendwie alles ausmoderiert und dann wird es am Schluss irgendwie abgestimmt. Sondern ich glaube schon, Führung bedeutet, du musst auch Entscheidungen übernehmen und musst auch sagen, okay, so machen wir es jetzt, nachdem wir es diskutiert haben und gehen dann in diese Richtung. Ich bin ein völliger Gegner davon, zu glauben, dass Hierarchien irgendwas über Wertigkeit eines Menschen aussagen. Also damit ich als Vorstand was entscheiden kann, muss ich ja von Menschen, die viel besser wissen als ich, erstmal deren Meinung gehört haben. Damit die ihre Meinung offen erzählen, dürfen die keine Angst vor mir haben. Wenn die alle Angst vor mir haben, erzählt mir ja keiner seine Meinung offen, also wird meine Entscheidung auch nachher scheiße sein, weil ich ja gar nicht die richtigen Auswahlmöglichkeiten bekommen habe. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder sich traut, zu diskutieren, seine Meinung zu sagen, okay, so muss es sein. Aber dann muss eine Führungskraft auch sagen, okay, ich habe mir jede Meinung angehört und mein Job ist jetzt auch, zu entscheiden und auch die Verantwortung für zu tragen, für die Entscheidung, die nachher da ist.
Super spannend, weil wie schaffst du das, der jetzt 14 Jahre irgendwie auch Vorstandsvorsitzender ist, also auch da dieses System quasi jedes Mal wieder zu challengen und zu sagen, dass die besten Ideen auch an mich herangetragen werden?
Ist nicht einfach, klingt auch nicht immer. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, bei uns ist das perfekt und bei uns klappt das immer. Aber wir haben schon eine ziemlich große Entwicklung hinbekommen. Also wir kommen so ein bisschen aus einer Zeit, würde ich sagen, als ich angefangen habe, da war es noch ein bisschen so, man hat sich nicht so richtig traut zu diskutieren. Und wenn dann eine Entscheidung gefallen ist, hat man am Schluss gesagt, den hätten wir aber anders machen können, so hintenrum. Und wir schaffen es zunehmend, aber es ist immer fortwährend Prozess, uns dahin zu entwickeln, dass wir sagen, du musst am Anfang sagen, ich möchte es so oder so nicht haben. Und wenn es dann entschieden ist, dann muss es aber auch mitgehen. Das ist dann einfach so. Dann hättest du am Anfang ja noch besser argumentieren können, hätte sich vielleicht besser durchgesetzt. Das ist ein Prozess. Der hört nie auf. Wir stecken viel Energie rein. Wir treffen einmal im Jahr alle Führungskräfte. Wir machen sehr viel Fortbildung. Wir machen Ausbildungsprogramme für junge Führungskräfte. Da bin ich jedes Mal dabei. Es gibt keinen einzigen Jahrgang, wo ich nicht dabei gewesen bin, um mit denen zu diskutieren, was ich an Führung möchte, wie sie sich entwickeln sollen, was unsere Erwartung ist. Wir stecken sehr viel Energie in unsere Führungskräfte, weil ich glaube, das sind die Multiplikatoren, die dafür sorgen, dass die Kultur so wird, wie du sie haben möchtest.
Was für ein Führungsthemen, die du gerade jetzt vor kurzem erst oder über die letzten Jahre wirklich nochmal verinnerlicht hast oder neu lernen wolltest, konntest, solltest?
Also kann ich gar nicht über die letzten Jahre sagen, aber ich kann sagen, was sozusagen das Hauptführungsthema war, was sich nochmal geändert hat, als ich Vorstand geworden bin. Also ich habe am Anfang geglaubt, wenn ich Leute mitnehmen will, das kann wahrscheinlich aus der Beratung kommen so ein bisschen, dann muss ich nur einfach hinreichend genug erklären. Also ich habe am Anfang
objektiv, rational
den Leuten einfach bis ins kleinste Detail die Strategie zu erklären. Voll zu lallen mit großen Veröffentlichungen, wo drin steht, deswegen machen wir das und das und das nach und nach. Da habe ich gewundert, dass die Akzeptanzrate trotzdem nicht so richtig hoch gewesen ist. Aber ich habe sie noch ganz genau erklärt, warum wir es irgendwie so machen wollen. Und da habe ich gemerkt, das ist einfach falsch. Du musst die richtige Mischung hinbekommen aus hinreichend erklären, also du musst schon irgendwas erklären, mit gleichzeitig dem Gefühl, irgendwie werden die auch schon wissen, was sie machen. Also dieses ein gewisses Vertrauen in Führung plus hinreichende Erklärung funktioniert besser, als zu sagen, ich versuche es einfach so genau zu erklären, damit es schon jeder verstehen. Das war sicher ein Thema, was ich gelernt habe über die Zeit, wo ich Vorstand gewesen bin. Wie gesagt, als Berater bist du eher auf der Seite erklären. Hier ist es eher ein bisschen anders. Also von daher lernt man dann schon auch noch Dinge und hört da nicht auf irgendwie.
Und man muss ja auch gerade als junge Führungskraft lernen vom Peer to Leader. Also auch, du hast es gesagt vorhin, diese Distanz zwischen, wenn du nach Hause gehst, bist du Jens und bei der Arbeit bist du halt Vorstandsvorsitzender Jens. Wie kriegt man das so ein bisschen? Also man möchte ja auch als so ein natürlicher Instinkt ist ja, man möchte ja gemocht werden.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das ist einer der Kernsätze, den ich jedes Mal bei diesem Führungskräfteprogramm sage. Dein Job ist es nicht, geliebt zu werden. Das darf auch nicht dein Anspruch sein. In die Falle läuft man ganz schnell rein als junge Führungskraft, weil du hast das Problem, du machst es zum ersten Mal in deinem Team, die sagen, naja, guck mal, jetzt stell dich nicht so an, gerade warst du einer von uns, jetzt lass doch nicht den Dicken raushängen. Die Führungskraft über dir macht dir Druck. Also so junge Führungskraft ist ein ganz, ganz schwieriger Job, der erste, den du haben musst. Und da läuft man gern in diese Falle rein. Bei BCG haben wir ja Up-or-Out-Prinzip gehabt, dass du wirst befördert, du fliegst raus. Und wo die meisten Leute rausgeflogen sind, war der Schritt vom Consultant zum Projektleiter. Also sprich, zum ersten Mal Führungskraft zu sein. Weil es was ganz anderes ist, Führungskraft zu sein, als ein richtig guter Experte, also ein Consultant. Mein Rat ist immer, mach dich davon frei. Und als Beispiel nehme ich immer Lehrer. Überleg dir als Schüler, was hast du an Lehrern gemocht? Mochtest du den Referendar, der gekommen ist und gesagt hat, oh, ich bin total cool, ich bin auch einer von euch und hihi. Den fand man irgendwie ganz cool, aber akzeptiert hat ihn keiner. Wenn du gemocht hast, war der Lehrer, der gesagt hat, der hat sich nicht aufgespielt, der war fair zu dir, du hast das Gefühl gehabt, der behandelt mich richtig. Den hat man dann auch gemocht. Ja. Die anderen waren irgendwie lustig. Den hat man einmal einen saufen können, aber ernst genommen hast du den nicht. Den, der dich irgendwie nur geknechtet hat, den hast du auch nicht gemocht. Hast du auch gesagt, was für ein Idiot. Der ist völlig ungerecht und irgendwie Idiot. Die eine gerade Linie gehabt haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich bei Führung. Du musst den Leuten sagen, okay, ich habe eine klare Linie, so möchte ich das. Und ich habe auch ein Menschenbild, was irgendwie ein hoffentlich nicht menschenverachtendes Menschenbild ist. Und dann kommt witzigerweise oft raus, Leute dann auch noch mögen. Das ist nicht verboten, dass sie dich mögen. Also das bitte um Himmels Willen nicht. Aber wenn du nur danach arbeitest, dann kannst du einfach nicht mehr die richtige Entscheidung treffen. Wir haben alle zwei Jahre Tarifverhandlungen. Wenn ich darauf anlegen würde, dass man mich liebt, dann hätten wir mittlerweile, sage ich mal, wahrscheinlich ein riesengroßes Problem. Das heißt, das kann nicht das Ziel einer Führungskraft sein. Das Ziel einer Führungskraft muss sein, das Richtige zu tun und den Leuten auch das Gefühl zu geben, das Richtige zu tun. Es gibt ein interessantes Modell in den USA, in Unternehmen, die wählen ihre Führungskraft. Das heißt, die haben wirklich demokratisch wählen die ihre Führungskraft. Das funktioniert sehr gut. Und ich habe mir manchmal überlegt, warum funktioniert es in den USA in diesem Unternehmen, warum funktioniert es, glaube ich, bei uns nicht. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Weil deren gesamte Rente davon abhängt, dass dieses Unternehmen auch in Zukunft langfristig erfolgreich ist. Das heißt, die sagen sich vielleicht, okay, das ist nicht der Sympathischste, aber der wird dafür sorgen, dass auch in 30 Jahren meine Rente noch aus diesem Unternehmen bezahlt wird. Dann sind Leute auch in der Lage zu sagen, okay, Spannend. Ich wähle jemanden, der ist vielleicht nicht mein bester Freund, aber ich glaube, der bringt uns voran. Wenn das nicht so ist, dann machen Menschen das nicht.
Was ist eine weitere Führungsfalle, gerade bei Jungen, wenn du sagst, was gibst du denn mit?
Eine große Falle, die du auch hast, ist sozusagen gefangen zu werden in dieser Sandwich-Position, gerade für junge Führungskräfte, also direkt unter Führungskräften, unter dir nur Mitarbeitende zu haben und über dir Führungskräfte. Da bist du in einer Sandwich-Position und kommst dann oft in die Versuchung, dich auf eine Seite zu schlagen. Also zu sagen, ich bin jetzt irgendwie vertrete nur die Interessen meines Teams oder nur die Interessen sozusagen des anderen. Da muss man seine Position finden und zu sagen, okay, gerade als Führungskraft, die Team führt, habe ich eine bestimmte Aufgabe und die ist super wichtig. Ich glaube, für die Kultur eines Unternehmens ist die wichtigste. Man darf ja die Militärvergleiche mittlerweile wieder bringen. Ich war auch mal beim Wehrdienst sozusagen mindestens gemacht, auch meine Wehrübung gemacht. Das ist ein bisschen der Truppenführer, der Unteroffizier, der die Truppe führt. Der ist super wichtig. Der General kann entscheiden, was er möchte. Aber der irgendwie an der Front mit der Truppe ist, der muss dann auch entscheiden können. Und der kann nicht nur sagen, ja, aber der General hat gesagt, sondern der muss auch selber Entscheidungen fällen. Der muss selber sagen, okay, der hat gesagt, wir müssen über den Fluss, aber sorry, da können wir es nicht rüber. Wir müssen auch mit trotzdem 100 Meter uns bewegen, auch wenn er das gesagt hat. Diese Freiheit, diese sich zu überlegen, wo muss ich der Richtlinie folgen, wo habe ich selber Möglichkeiten zu entscheiden, das ist super schwierig als junge Führungskraft. Aber es macht auch Spaß. Das ist genau das, wo man so ein bisschen austarieren kann. Wo kann ich denn selber was gestalten? Und deswegen, ich finde immer, Führung macht viel mehr Spaß als geführt werden.
Was war dein schmerzhaftes Learning in Themen von Führung? Also wo sagst du auch mal, da habe ich überhaupt nicht gut geführt?
Ja, also gut, da hat natürlich jeder irgendwelche Führungsfehler gemacht. Ich kann mal meinen größten Fehler sozusagen erzählen, den ich bei BCG in der Zeit mal gemacht hatte. Da war ich auch noch junger Projektleiter und hatte eben auch ein gutes Verhältnis mit meinem Team. Und wie gesagt, ich spiele gerne ein bisschen mit IT, hatte mir damals so ein kleines Programm gebastelt, mit dem konnte man die Absender eine E-Mail-Adresse ändern. Also ich konnte dann schreiben E-Mails und dann schreiben im Kampf von dagobertduck@entenhausen.de oder so irgendwas. Und habe also dann damals immer lustige Sachen den Leuten geschrieben, hatte einem meiner Consultants mal geschrieben, mit einem Absender carlstern@bcg.com, was unser CEO gewesen ist in USA, irgendwie due to your utterly unacceptable performance, you are fired immediately. immediately oder sowas. Soweit, so gut. Problem war nur, der drückte auf Reply und hat gesagt, ja, ja, du kannst mich mal so ungefähr. Aber Reply heißt, kam bei karlstern@bcg.com in USA an. Also irgendwie 2 Stunden später rief ich auf unser Deutschlandchef an. Du Jens, da ist was ganz komisch. Ich habe gerade USA angerufen. Da muss einer unser System gehackt haben. Da ist was ganz Merkwürdiges. Karl Stern hat sich gerade beschwert. Wäre ganz merkwürdig. Was ist da los? Und ich so, Gott, gerade Projektleiter geworden. Ich sah mich also arbeitslos, weil war natürlich irgendwie ganz großer Mist. Und mein Deutschland sagt, oh, da hat mein Deutschland erzählt, dass ich das gewesen bin. Er sagt, ja, dann erzähl mir, unser System ist gehackt worden. Sage ich, nee, lass uns das nicht machen. Das macht es nicht besser. Also haben wir gesagt, gut, der Projektleiter hat es gemacht. Musste dann nach USA fliegen, musste sozusagen
zum Report,
musste bei Karl Stern mir erstens erklären lassen, dass es ein brutaler Führungsfehler ist, weil dieser arme Consultant jetzt ja wochenlang nicht hat schlafen können, der hätte sich ja umbringen können, weil ich sozusagen gemacht habe. Der wusste das natürlich, aber da musste man also eine Moralpredigt über mich ergehen lassen. Dann waren die in der Tat natürlich sehr interessiert, wie es technisch geht. Warum geht sowas überhaupt, dass man als Karl Stern sich irgendwie ausgeben kann? Hatte aber bis dahin zum Glück einen ziemlich guten Track, wo sie dann gesagt haben, okay, also kriegst du eins auf die Finger, mach sowas nicht wieder, aber wir schmeißen dich nicht gleich raus. Und dann witzigerweise ein paar Jahre später, als ich dann Partner wurde, kannte Karl Stern mich zumindest. Oh, you're the guy from there. Yeah, I'm the guy, sorry. Yeah.
You're the guy also that sowas, hacked my email.
Ja, zumindest kannte er mich dann, ja.
Ja, spannend, okay. Aber auch interessant, dass du dann gesagt hast, nee, ich war das, ich fliege jetzt zum Report nach
New York. Ja, das macht's nur schlimmer. Also mein Altes ist auch ein bisschen das Chirurgische. Wenn du einen Fehler machst, musst du ihn auch wieder in Ordnung bringen. Also dieses, du kannst es nicht verpflichten. Wenn du Patienten zunähst, dann sieht zwar keiner mehr rein, aber der Fehler ist ja trotzdem noch da. Du musst deine Fehler in Ordnung bringen.
Jetzt finde ich spannend, lass uns mal den Vergleich ziehen, weil du hast 3 Karrieren, du hast 3 Leben quasi in einem Leben schon gemacht. Mhm. Was unterscheidet die Top 1% Ärzte von den Top 30%?
Mhm. Ich glaube, es ist das Gleiche, was die Top 1 Berater und die Top 1 CEOs auch unterscheidet. Es ist, glaube ich, überall das Gleiche. Ich glaube, es ist diese Bereitschaft, große Verantwortung zu übernehmen, dafür auch was zu tun. Also nicht nur zu sagen, ich will, sondern auch zu sagen, ich tue da auch was dafür. Und das ist zumindest bei den Top-Ärzten, glaube ich, so, bei den Top-CEOs manchmal ein bisschen weniger. Ich hoffe ja zumindest immer noch, von mir ist mal so rum, dass eine gewisse Sozialkompetenz auch hilft. Ich sage es deswegen bei CEOs manchmal nicht, weil wir natürlich auch viele, die ich kenne, in der Sozialkompetenz wirklich extrem daneben sind.
Ja, da würde ich auch mitgehen.
Ja, deswegen muss ich da so ein Hoffnungsthema
dahinter tun. Ich glaube, das ist eine Korrelation zwischen Narzissmus, Egoismus,
ist da eine andere. Die gibt es manchmal leider auch und leider bei Top-Ärzten manchmal auch. Ich glaube trotzdem, dass es auch die Karrieremöglichkeit mit Sozialkompetenz gibt, ich formuliere es mal so rum. Also wahrscheinlich gibt es, wenn ich genau drüber nachdenke, beide Extreme. Es gibt wahrscheinlich welche, die sehr sozialkompetent sind und es damit geschafft haben. Es gibt die sozialen Totalsoziopathen, die es damit geschafft haben. Also es gibt gar nicht so fürchterlich viel in der Mitte. Also du brauchst auch da wahrscheinlich eine gewisse Extremausprägung einer Kompetenz, die irgendwo mit drin ist. Aber ich glaube, die Mischung aus Zielstrebigkeit, Verantwortung übernehmen wollen, auch Verantwortung für sich selber im Sinne von, ich muss immer was tun dafür. Also ich meine, ich habe in meinem Leben immer sehr viel gearbeitet. Das ist nicht vom Himmel gefallen alles. Gehört schon irgendwie, glaube ich, auch dazu.
Was würdest du jemandem sagen, der jetzt irgendwie Anfang 20, Mitte 20 ist, zu sagen, gründe lieber ein Unternehmen, ein Startup oder geh zu BCG, McKinsey, den Beratungen dieser Welt?
Würde ich genau die gleiche Frage stellen, was macht dir denn mehr Spaß? Ich würde es nicht an Erfolg abmachen, sondern ich würde irgendwas, der Spaß macht. Und ich glaube, ich persönlich, wenn ich heute in dieser Phase wäre, würde erstmal ein Unternehmen gründen versuchen. Würde sagen, okay, 2, 3 Jahre, in denen ich auf jeden Fall super viel gelernt habe, warum nicht? Kannst immer noch in eine Beratung gehen oder sonst irgendwas tun. Also das wäre mein persönlicher Weg. Aber wer das überhaupt nicht möchte und sagt, ich bin nicht der Unternehmertyp, ich bin eher der Corporate-Typ, ist ja nicht schlimm, dann sei der Corporate-Typ und mach Corporate. Aber ich würde es nicht gründen, weil ich Angst haben würde zu scheitern. Denn das ist wirklich was mittlerweile, glaube ich, überhaupt kein Problem mehr ist. Man kann Dinge mal für 1, 2, 3 Jahre ausprobieren, auch mehrere Dinge und mehrere dann klappen oder klappen auch nicht. Du hast auf jeden Fall was bei gelernt und hast immer noch eine Corporate-Karriere oder was anderes machen.
Man kann auch wie Jens 3 Karrieren in einem Leben machen.
Man kann auch 3 Karrieren in einem Leben machen, ja. Da kommt noch eine 4. dazu.
Ja, ja, wer weiß, der nächste Jurist hier
vielleicht. Ich fürchte, Fußballstar ist jetzt in dem Alter langsam nichts
mehr. Aber man weiß, die Seniorenweltmeisterschaft, vielleicht genau. Gründest du die. Aber dann lass uns doch mal das Gedankenspiel machen. Jetzt sitze ich hier mit Jens Baas, dem CEO der Techniker, und wir beide fangen bei Null an, haben aber dein Wissen und mein Wissen, auch dein Netzwerk. Welches Unternehmen wird zu gründen? In welchem Bereich?
Also es wird jetzt wahrscheinlich der eine oder andere überraschen. Ich glaube, ich würde nicht im Gesundheitsbereich gründen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil die Hürden extrem hoch sind. Es ist zwar ein schöner Bereich, wenn man drin ist. Vor allem, wenn man auch, sage ich mal, in einen Erstattungsbereich womöglich reingehen müsste, sind die Hürden noch höher. Ich glaube, in Gesundheit sind die Hürden wirklich extrem hoch.
In Deutschland. Wir können ja in die USA
gehen. In Deutschland, ja. Auch in USA sind die Hürden, wenn ich in die Erstattung kommen will, auch nicht gering. Auch da muss man, sage ich mal, durchaus durch einige Dinger durchgehen. Ich glaube, wenn ich in der Tat gründen würde, und das ist jetzt aber wirklich wieder persönliche Präferenz, die man haben würde, ich würde eher in den Mobility-Bereich reingehen, weil mich, wie gesagt, auch sehr interessiert, dem auch sehr großen Spaß macht. Und, muss ich jetzt leider gestehen, was mir auch Spaß macht, ich spiele auch ab und zu mal ganz gerne irgendwelche Spiele. Also ein Computerspiel, das könnte man auch was vorstellen, was mir da irgendwie reingehen
würde. Was spielst du am liebsten?
Ich bin auch old-fashioned, bin PC-Spieler, deswegen spiele ich gerne am PC und mag gerne so Spiele wie Skyrim oder der eine oder andere kennt vielleicht Elite Dangerous, ein Weltraumsimulationsspiel, solche Sachen spiele
ich. Hast du Age of Empires und sowas auch gespielt?
Ja, ich habe auch Age of Empires gespielt, aber die Klassenstrategie finde ich gar nicht so spannend. Also ich mag lieber so die, wie gesagt, so Skyrim und solche Sachen.
Ja, okay. Ich bin gerade wieder in dieser Age of Empires Phase angekommen. Sehr spannend. Okay, also in dem Bereich würdest du gründen. Und welches Problem würdest du im Mobility-Bereich lösen?
Ich glaube, bei Mobility kommen wir halt zunehmend weg von der individualen Mobilität zu einer Gesamtmobilität. Ich habe bisher nämlich keine richtig guten Lösungen. Selbst die Lösungen, die versuchen, verschiedene
Moja und sowas.
Es sind immer Selektivlösungen und die es versuchen zusammenzufassen, gibt es auch mittlerweile zunehmend, die verschiedene Bereiche gehen, funktioniert alles nur noch so schleppend. Und es muss eigentlich leichter werden, als ein Auto zu besitzen. Da müssen wir hinkommen. Und ich glaube, das kann man auch erreichen, aber nicht einfach.
Und wenn jetzt hier viele junge Ärzte zuhören, was würdest du denen raten? Wie sollen die sich vom Skillset aufstellen?
Also erstmal würde ich sagen, sie haben einen geilen Beruf, lasst euch den nicht madig machen. Weil ja manchmal so ein bisschen getan wird, so ein blöder Beruf, Arzt. Es ist ein super Beruf, er macht super viel Spaß. Wie gesagt, ich bin auch nur zufällig rausgerutscht. Ich wäre heute noch sehr glücklicher Chirurg, wenn ich Chirurg geblieben wäre. Aber lasst euch als Arzt auf die neuen Technologien ein. Das tun viele von den neuen Kollegen auch. Es ist wirklich super hilfreich, Dinge zu haben, die ich früher nicht hätte davon träumen können. Also sage ich mal, diese Möglichkeiten auf Weltwissen zugreifen zu können, das Weltwissen vernünftig aufbereitet auf einen Schlag zu bekommen. Ich muss mir selber in Bibliotheken gehen. Früher musste man, als ich junger Arzt war, in die Bibliothek gehen, musste den Artikel bestellen. Der kam dann 2-3 Tage später. Dann hast du ihn dann irgendwie durchlesen können. Aber selber durchlesen müssen, logischerweise. Heute kann ich ihn mir raussuchen lassen, kriege ihn sofort schön zusammengefasst. Also du hast ganz, ganz neue Möglichkeiten. Da muss man als Arzt auch keine Angst vor haben, muss überlegen, wie kann man die am besten für seine Patienten einsetzen. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr geiler Zeitpunkt, Arzt zu sein, weil man noch mehr Zeit für den Patienten verbringen kann und viele von den eher lästigen Sachen man zunehmend, sage ich mal, mit KIs und digitalen Themen unterstützen kann.
Und würdest du Ärzten raten, vielleicht auch noch ein bisschen so wie du, kaufmännisch da auch nochmal reinzuschauen?
Würde ich jedem raten. Ich finde es auch ärgerlich, dass es nicht in der Ausbildung schon mit drin ist, weil natürlich ein Arzt auch eine Verantwortung dafür hat, Mittel ökonomisch einzusetzen. Ich kann nicht bei jedem Patienten sagen, es ist völlig egal, was es kostet, ich mache einfach alles, sondern natürlich ist auch eine Verantwortung, ökonomischen Mitteleinsatz zu haben. Dafür hilft es ein bisschen, Betriebswirtschaft zumindest in Grundsätzen zu verstehen. Deswegen, ja, ich würde mich freuen, wenn es im Studium ein bisschen mit drin wäre.
Jetzt wollen wir gegen Ende, wollen wir nochmal wir haben ja gesagt, wir wollen ja Hoffnung machen, wir haben ja Bock auf den Standort irgendwie auch. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie den Leuten sagen, geht nach Dubai oder sowas. Ich habe dich immer gefragt, was sind so die beiden Industrien, in die du gehen würdest, wenn du gründen würdest? Gaming ist das eine, das andere ist Mobility. Wo siehst du trotzdem noch große verborgene Chancen, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird?
Ja, ich meine, viel zu wenig drüber gesprochen wird, ist die Frage. Über KI wird im Moment überall gesprochen, aber ich glaube, wird noch viel zu sehr im Sinne eines Hypes darüber gesprochen. Wir müssen, glaube ich, viel mehr überlegen, und das ist dieses Kühlschrankbeispiel von daher sehr schön ist, wo können wir KI wirklich so einsetzen, dass sie uns wirklich voranbringt? Und da, glaube ich, sind die Potenziale schon noch sehr, sehr, sehr groß. Und die Hindernisse, jetzt kann ich wieder im Gesundheitssystem anschauen, liegen eben oft gar nicht so sehr mehr in Technologie, sondern liegen in verkrusteten Strukturen, die man erstmal aufbrechen muss. Die Technologie wäre da. Und deswegen ist das, was eigentlich die Herausforderung ist, und Gesundheitssystem, aber auch in anderen Systemen, nicht so sehr die neue Technologie zu erfinden, sondern die Technologie einzusetzen, dafür zu sorgen, dass die verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden. Und das Problem ist natürlich, Gesundheitssystem überall anders auch, in den verkrusteten Strukturen leben natürlich Menschen sehr gut. Und von diesen verkrusteten Strukturen haben wir keinen Bock, dass die aufgebrochen werden. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir das? Aber das wird kommen. Die Menschen werden einfach nicht mehr akzeptieren, dass bestimmte Dinge so lange dauern. Die werden nicht akzeptieren, wenn sie bei uns in der Krankenkasse anrufen, dass wir sagen, okay, wir bearbeiten deinen Fall, wir melden uns morgen. Heute finden wir es super, dass wir uns morgen melden. In der Zukunft wird er seinen Avatar fragen, der will es sofort haben, nicht morgen. Da wird einfach eine Erwartungshaltung von den Menschen kommen und die Unternehmen werden die erfüllen müssen oder sie werden vom Markt verschwinden. Und ich arbeite sehr hart daran, dass die K nicht zu Unternehmen gehört, die vom Markt verschwinden wird.
Jetzt haben wir die große Freude, dass wir dich hier heute kennenlernen dürfen und ich glaube, wir haben alle schon ein bisschen ein Stück weiter verstanden, in deinen Kopf mit reinzuschauen. Was mich ja immer noch interessiert, ich habe dich anfangs gesagt, aber wie sieht so eine typische Jens Baas Woche aus?
Das Schöne ist an meinem Beruf, es gibt keine typische Woche. Ich meine, ich habe ja sozusagen drei große Blöcke in meinem Job, würde ich sagen. Der Block Nummer eins ist meine Management-Tätigkeit, also meine Bereiche, die ich führe, das, was sozusagen irgendwo man...
Teamweeklies, Führungskräfte, hast du sowas? Was hast du da für Rituale?
Genau, also ich habe ein wöchentliches Treffen mit meinen Vorstandskollegen, ich habe zwei wöchentliche wöchentliche Treffen mit all meinen Bereichsleitern, also diejenigen, die Bereiche leiten, die ich führe. Ich habe 4-wöchentliche Treffen mit allen Bereichsleitern, die also auch die Bereiche der anderen Vorstandsbereiche führen, um mich zu briefen. Wir haben jede Woche Treffen mit allen Bereichsleitern, um zu diskutieren, also strategischen Themen.
Viele
Treffen. Wir sind ja sehr, sehr eng getaktet, aber auch, sage ich mal, teilweise sehr kurze. Mein Vorstand kann mal 10 Minuten sein. Also okay. Wir machen nicht Stunde, wenn es nicht da ist, sondern Hauptsache mal den Kontaktpunkt gehabt. Das heißt, klassische Managementaufgaben, was jeder Linienmanager irgendwie auch hätte. Mein zweiter Punkt ist, ich bin aber natürlich auch Vorstandsvorsitzender. Das heißt, das ist eben nicht nur meine klassische Managementaufgabe, sondern auch, was ich strategische Arbeit nenne. Wohin wollen wir die TK entwickeln? Wie entwickelt sich die Welt außenrum, sich anzuschauen, zu überlegen, was glaube ich denn, wie es weitergeht? Also das, die Visionsarbeit, die man das irgendwie nennen möchte. Und dann ist der dritte Punkt, die Außenarbeit. Also sowas wie heute, irgendwie Public Relation Arbeit, Politikarbeit, also das, was irgendwo meine Außenfunktion hat. Das ist in Wochen sehr unterschiedlich. Manche Wochen sind fast nur das eine, manche Wochen nur das andere, manchmal ist es gemischt. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Aber aus den drei Blöcken setzt sich mein Tag zusammen und das ist mir sehr unterschiedlich. Ich bin relativ viel unterwegs, weil ich Zentren von uns besuche, weil ich in Berlin bin, weil ich irgendwo bei anderen Politikern bin, weil ich irgendwelche Presseauftritte habe. Ich habe sicher so 50.000, 60.000 Kilometer im Auto ungefähr im Jahr, also schon auch relativ viel. Ich habe mittlerweile eine ziemlich gute Arbeitszeit, finde ich. Ich habe ja als universitärer Chirurg angefangen. Da hast du ja unübertrieben in der 7-Tage-Woche war ich 2 Nächte zu Hause und sonst war ich immer in der Klinik. Also 7 Tage, 2 Nächte zu Hause und immer in der Klinik. Das war schon ein bisschen pervers, muss man sagen. Unternehmensberatung haben dann schon alle gesagt, Jens ist der Einzige, der jemals zur Unternehmensberatung, um weniger zu arbeiten. Das war natürlich nicht der Grund, aber es war weniger.
Aber stimmt.
Es war weniger. Da waren es nämlich dann so 100 Stunden oder sowas.
Wahnsinn.
Aber da habe ich schon was gemacht, was mir auch danach immer wichtig geworden ist. Ich habe gesagt, ich will am Sonntag nicht arbeiten. Also ich habe es fast immer bei BCG geschafft, am Sonntag nicht zu arbeiten. Dafür war der Unterwoche halt noch ein bisschen länger. Aber wenn du eh irgendwo in einem Hotelzimmer gewesen bist, ob du jetzt bis 1 Uhr nachts gearbeitet oder bis 2, ist dann auch wurscht, wenn du dafür den Sonntag frei gehabt hast. Also habe ich da am Sonntag versucht, schon frei zu haben. Und das versuche ich auch jetzt sehr stark einzuhalten. Also ich bemühe mich, am Wochenende nicht irgendwie zu arbeiten. Ich sage meinen Mitarbeitern auch, schickt mir keine Mails am Wochenende. Ich bin immer erreichbar. Also wenn die, klar, habe immer mein Handy dabei, immer telefonisch erreichbar, wenn die Welt untergeht, dann arbeite ich natürlich auch. Aber meine Arbeitsstunden sind jetzt so im Begraben so 60 bis 70 oder sowas. Und das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr kompensierte Größenordnung. Da kann man ganz gut mit umlehnen. Also das ist jetzt nicht mehr dramatisch.
Für die Größe, ne, und mit der Verantwortung.
Also ja, das ist völlig okay.
Ich glaube auch. Was sind Bücher oder Podcasts, wenn du gerade nicht spielst? Wo holst du dir noch so ein bisschen Inspiration? Wo können wir mal die Gedanken von Jens nachlesen?
Ich lese ganz, ganz wenige Managementbücher, weil ich finde, diese klassischen Management-Ratgeber sind oft echt banal. Und dann sind oft noch von Menschen geschrieben, die gar keine Management-Verantwortung hatten. Was mir dann schon dreimal wundert, warum die dann große Ratgeber schreiben können. Also deswegen lese ich eigentlich gerne, und es wird einer überraschend vielleicht, eher sowas wie Science-Fiction oder solche Sachen. Also ich lese gerne wirklich Trivialliteratur, die irgendwie gerne drin ist. Ich lese sehr gerne historische Sachen. Also kann ich sehr empfehlen. Wer es noch nicht gelesen hat, The Wizard of Gremlin lese ich gerade. Da geht es darum, um Putin und wie sozusagen er in die Macht gekommen ist. Sehr interessantes Buch. Also das sind so Dinge, die ich eigentlich sehr, sehr gerne lese und lese auch sehr viel. Ich bin ein großer Freund des Kindle oder eines anderen E-Readers, um keine Reklame zu machen. Seitdem kann man nämlich wirklich überall lesen, kann es überall dabei haben, mache ich also sehr gerne. Dann schraube ich natürlich gerne, wie gesagt, wenn ich Zeit habe, an irgendwelchen Sachen rum, Autos, Motorräder oder irgendwas, damit ich mit meinen Fingern irgendwas machen kann.
Nochmal richtig.
Was Chirurgisches, ja.
Ja, sehr spannend. Ich kann dir die Arte-Doku über China sehr empfehlen.
Okay.
Von 1900 bis jetzt 2010 oder sowas. Unfassbar spannend.
Cool, muss ich mal schauen.
Wie das quasi alles zusammenhängt. Ist ein Zweiteiler.
Ja, wenn ich sehr lange Arbeitstage habe und dann irgendwo von irgendwo zurückfahre, dann schaue ich im Auto manchmal gerne noch irgendwelche Serien.
Ja.
Weil in der Tat, sage ich mal, dann bist du manchmal noch irgendwie so durch, dass du auch nicht mehr lesen magst. Und dafür sowas ist so ein Tipp immer super.
Ich habe es früher nie verstanden, wie Leute so Geschichte studieren können, aber ich komme zunehmend mehr, ja genau,
so
wie Putin hat gesagt, ich habe auch eine gute Buchempfehlung. Also ich glaube, wenn man das mal versteht, wie die Welt auch so ein bisschen tickt, dann hilft das irgendwie doch irgendwie ganz gut und man kommt auch auf andere Gedanken.
Ja, geht mir auch so.
Jens, wir kommen so ziemlich zum Ende und bevor ich dir die letzte Frage stelle, die wir hier immer stellen, was ist die wichtigste Botschaft, was junge Menschen, die jetzt irgendwie zuhören, nochmal verinnerlichen sollen?
Neugierig sein und keine Angst haben, irgendwelche Sachen zu tun. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Das habe ich auch meiner Tochter gesagt, also sage ich wirklich auch immer an jeder Stelle, ich sagen kann, sei nicht irgendwie schnell mit irgendwas zufrieden, sondern sei neugierig. Es gibt so viele richtig spannende Sachen und trau dich Sachen. Was kann einem denn in Europa, in Deutschland passieren? Wenn du irgendwas machst, was nicht das Richtige ist, dann machst du wieder was anderes. Es ist bei uns ganz selten so, dass es ums Leben oder sowas geht. Du kannst Dinge ausprobieren. Du kannst wirklich Sachen machen. Und ich habe neulich mit jemand gesprochen von unseren Azubis, der sagt, oh, er ist jetzt 21 und er weiß nicht, ob er ist noch schon so alt, um noch was zu studieren. Ich sage, bist du verrückt? Du bist 21. Wenn du Bock hast zu studieren, studier. Wo ist das Problem? Mhm. Und da machen sich manche Menschen viel zu viel Sorgen und sind viel zu irgendwie ängstlich. Und ich glaube, diese Ängstlichkeit
mutiger sein, das Leben leben irgendwie.
Ja, so ist es. Wo sind die existenziellen Risiken bei uns? Sie sind nicht da. Dein größtes existenzielles Risiko ist zu sagen, okay, ich habe 40 Jahre einen total sicheren Job gemacht, der aber gar keinen Spaß gemacht hat, aber dann ist die Existenz nämlich weg. Das war ein echtes Risiko.
Ich glaube, ich habe mir damals auch im Studium gesagt, als ich gegründet habe, was ist das Schlimmste, was passieren soll? Ich ziehe wieder bei meinen Eltern ein.
Das Schlimmste funktioniert nicht.
So, und darauf hatte ich gar keinen Bock, deswegen habe ich Gas gegeben.
Ja, kann ich verstehen. dann funktioniert es wieder. Ja.
Aber ich glaube auch das, so die Metapher irgendwie, man hat einen Rucksack auf und gerade in jungen Jahren ist der so leer,
ja.
Nutzt die Zeit für alles.
Ja.
20s are for learning, 30s are for earning und danach kommt irgendwie so das Thema Legacy.
Und nochmal, nimm nicht als Ziel Earning. Ich kann nie verstehen, dass die Leute als Ziel Earning haben. Earning ist ein super Nebeneffekt. Also auch ich verdiene auch lieber mehr Geld als weniger, bitte das ja nicht falsch verstehen. Aber ich habe in meinem Leben nie irgendwas gemacht, um Geld zu verdienen. Ich habe es immer gemacht, was mir Spaß macht. Und wenn ich dann noch Geld verdient habe, super. Aber was zu machen, was dir keinen Spaß macht, um damit Geld zu verdienen, das ist falsche Lohnsklaverei.
Jens, in diesem Podcast die letzte Frage ist immer, welche drei Gäste, es können drei sein, es können aber auch weniger sein, wen würdest du uns empfehlen aus deinem Netzwerk mit der oder mit ihr oder ihm? Sollten wir unbedingt nochmal sprechen, weil er oder sie spannende Gedanken hat, einen Blick auf die Welt hat, von der wir einfach nochmal inspiriert.
Ja, also jemand, über den wir vorhin schon geredet haben, den ich auch wirklich empfehlen kann, ist mein guter Freund Eckhard von Hirschhausen, weil der wirklich einfach immer coole Aspekte irgendwo reinbringt. Mit dem kann man sich über viele Dinge sehr gut unterhalten und ich bin immer beeindruckt, wie jemand schaffen kann, sozusagen aus so einer in Anführungszeichen Clown-Rolle, die er gehabt hat, in Deutschlands Ratgeberarzt Nummer 1 zu kommen. Auch, sage ich mal, im Thema planetare Gesundheit, mit dem er sich sehr beschäftigt, da sage ich mal wirklich diese aus dieser leichten Ecke, die weiterhin zu nutzen und damit auch die wichtigen Themen zu transportieren, finde ich also ein sehr, sehr guter Gast, um mit ihm drüber zu reden. Ich würde als Gast in der Tat auch jemanden empfehlen aus dem Politikthema, sei es, sage ich mal, unsere Gesundheitsministerin gerade oder auch der Letzte, weil es interessant ist zu verstehen, wie so Politik tickt. Und weil es interessant ist, nicht so leicht rauszubekommen in so einem Podcast, aber weil es, glaube ich,
kann mir Mühe geben.
Ja, weil es glaube ich, schon interessant ist, sozusagen das zu verstehen und zu verstehen, wo sind auch deren Hindernisse, warum machen die manchmal auch Sachen nicht, die man vielleicht nicht so ganz einfach verstehen kann. Das ist jemand, den ich, glaube ich, ganz gerne, den ich, glaube ich, als Podcast empfehlen könnte. Und als Dritter, jetzt muss ich überlegen, wie ich dann auch gut empfehlen würde.
Gibt es aus der Beraterzeit, gibt es noch einen spannenden Arzt?
Ja, also wen ich auch sehr gut finde, auch einen eigenen guten Podcast hat, ist auch mein ehemaliger Kollege Daniel Stelter, der immer einen sehr, sehr guten Blick auf die Gesamtentwicklung hat und auch kein Blatt vor den Mund nimmt, was dort gerade in der Welt passiert. Also auch das ist jemand, den man, glaube ich, sehr gut für so einen Podcast einladen kann und da klüger rauskommt, als man reingegangen ist.
Dann freuen wir uns, wenn wir die drei hier vors Mikrofon bekommen und auch nochmal spannende Fragen stellen dürfen. Jens, wir sind zu Ende. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich glaube, was sind die Dinge, die bei mir hängen geblieben sind? Also ich glaube, ich habe einen Jens kennengelernt, der als Kind schon sehr neugierig war und relativ wusste, er will viele Dinge ausprobieren. Du hast in einem Leben wahrscheinlich drei Karrieren gemacht und man kann diesen Vorstandsvorsitz gar nicht so planen, sondern du bist eigentlich immer nach dem Motiv gegangen, was dir am meisten Spaß macht. Ich glaube, ein großes Motiv bei dir ist Gestaltung. Also man sieht und Verantwortung. Auf die Frage, wie ist dein Führungsstil, hast du gesagt, freundlich, aber bestimmt. Also auch da ist es keine Demokratie, sondern es müssen Entscheidungen getroffen werden. Ich finde es sehr interessant, dein Blick und auch nochmal der neue Blick zu sagen, eigentlich sind wir als Krankenversicherung die Einzigen, die im System kein Geld verdienen und auch nicht mehr Geld haben wollen. Mhm. Also uns liegt es was daran, dass diese Beiträge runtergehen.
So ist es, ja.
Super spannendes Spannungsumfeld zwischen Politik, Beiträgen und was du alles jonglieren musst. Gleichzeitig hast du irgendwie Konkurrenten wie Amazon und Google im Nacken, die da vorantreiben und du auch deine Rolle die nächsten 10 Jahre als TK quasi nochmal denken musst. Also von daher, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht, viel Input dabei. Und wir freuen uns, das die nächsten Jahre mit dir weiter zu beobachten und begleiten zu dürfen.
Danke dir für die Einladung, war sehr spannend.